Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 145 und wie letzte Woche angekündigt, ihr habt es wahrscheinlich auch im Titel schon gelesen, Chebbe Kindl zu Gast bei uns und der hat vielleicht geile Stories mitgebracht. Also wir nehmen gar nicht viel vorweg. Ich würde sagen, wir springen in die Werbung, Nils, und dann starten wir direkt rein in den Podcast.
So machen wir es.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils, sich Hawaii anmelden. Du solltest im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da ist er, wie von euch gefordert, Chebbe One of a Kindl. Chebbe, schön, dass du wieder am Mikro bist bei uns.
Ja, danke, dass ich bin dabei sein darf bei euch. Gefällt mich voll.
Ja, absolut. Bemühe dich, wie gesagt, Hochdeutsch zu sprechen. Du weißt, wir haben viele, viele Hörer auch aus Norddeutschland. Die haben dann immer Probleme, dich zu verstehen, wenn sie so schlecht sind, was Akzente und Dialekte anbelangt wie ich. Eben musste Niki nochmal schnell das Fenster zumachen und da habe ich dich gefragt, ob du jetzt auch am Allgäu startest. Dann hast du schon gesagt, Fred ist nervös geworden. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, Niki Boy. Der Fangster startet im Allgäu-Triathlon. Ich habe es auch gesehen. Und da wäre es natürlich quasi Walchsee, eure Heimstrecke. Da ist er dir aus dem Weg gegangen, würde ich sagen.
Ja, gestern bei der Schwimmeinheit hat er mal ganz stolz erzählt, er ist jetzt in Allgäu am Start, der Fred. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin auch am Start. Und dann hat er kurz so geschaut und hat gesagt, keine Sorge, ich starte am Freitag bei der Bundesliga. Am Sonntag, Sonntag siehst du mich dann nicht.
Hat er kurz einen Schock gekriegt.
Nein, das passt schon. Also wir haben am Sonntag österreichische Meisterschaft bei uns in dir sehr, sehr. Geht kein Weg.
Okay, das heißt, du machst am Freitag Ah, cool. Freitag, aber ist es Sprintdistanz, oder? Bundesliga-Rennen?
Bundesliga ist Sprintdistanz und am Sonntag ist olympische Distanz, genau.
Aber ja, Allgäu ist schon auch eine knackige Strecke, das weißt du.
Ja, glaube, das wird mir jetzt aber auch entgegenkommen. Also ein bisschen, ich habe schon gehört, die Radstrecke ist ganz, ganz anspruchsvoll. Also nimm mich.
Ja, aber für dich wird das nach dem, was wir jetzt ja gleich von dir erfahren werden, vermutlich kein Problem. Denn du hast natürlich für Aufsehen gesorgt. Mir hast du es hier geschrieben, du bist gerade in der Höhe mit den Jungs von, wie werden sie ausgesprochen, das australische Team?
Jaco Alula, das World
Tour Team. Jaco Alula, genau. Und mit denen warst du jetzt wie lange in der Höhe?
Ich war jetzt für 3 Wochen im Höhentrainingslager in Kütei, bei uns in Tirol. Wem Kütei kein Begriff sagt, das ist auf gut 2020 Meter. Und ja, da habe ich die Möglichkeit gehabt, die Jungs ein bisschen näher zu verfolgen und die 3 Wochen wirklich auf höchstem Niveau mitzutrainieren.
Das ist krass, bevor wir da jetzt drauf eingehen. Höhentrainingslager Kütei. Nils, hast du das schon mal gehört? Ich hatte jetzt gedacht, hätte Chevy jetzt nicht direkt gesagt, es liegt auf 2-2, was ja schon echt richtig hoch ist, hätte ich gesagt, ist das dann dieses Standardding 16, 1700 wie Livigno, St. Moritz oder wie, wo ist es aber irgendwie, wieso fährt da keiner hin? Wenn das auf 2-2 ist, höher noch als
2020, bist du, oder?
Genau, 2020. Oder 2020, aber höher als St. Moritz und Livigno und irgendwie in Österreich, also auch so für deutsche Athleten, super kurze oder kürzere Anreise noch, günstiger als St. Moritz allemal. Ist es so ein Geheimspot der Radsportler, oder was?
Es ist sicher ein Geheimtipp, obwohl es ist nichts Neues. Also zum Beispiel Jumbo Visma war ja 3 oder 4, von 2017 bis 2020 schon jedes Jahr dort. Und jetzt, wo ich oben war, war auch andere World Tour Teams, also Team DSM war es gleichzeitig. Also es ist schon sehr bekannt bei die Radtour, also bei den World Tour Teams. Nur bei den Triathleten ist halt der Haken an der Geschichte, es ist kein Schwimmbad in der Höhe.
Genau. Da kommt die Rätselslösung, weil ich wollte gerade sagen, warum sind die alle da in der Sierra Nevada und ihr hockt auf dem Berg, wo man echt nur hoch und runter fahren kann, wenn du auch im Kütei sein kannst. Das ist ja viel, viel geiler eigentlich als Sierra Nevada.
Für mich war es auf jeden Fall sehr praktisch, weil es eine gute Stunde von mir zu Hause entfernt ist. Und ja, jeder weiß, wenn man ins Trainingslager mit dem Auto fährt, ist definitiv bequemer wie irgendwo mit dem Flugzeug und immer mit dem Gepäck, mit dem Übergepäck, sagen wir mal, am Struggeln, zur Kontrolle reinhauen, Zeitverrat mit natürlich, ist super.
Aber das erklärt auch, warum du in Dresden bei der Bundesliga und bei der Deutschen Meisterschaft bei den Finals nicht in der ersten Schwimmgruppe warst, weil du das Schwimmen jetzt 3 Wochen hast ein bisschen schleifen lassen in der Höhe oder wie hast du das kompensiert?
Also wir haben natürlich gesagt, wenn wir die einmalige Chance haben, da mitzutrainieren, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir das Lauf- und Schwimmvolumen deutlich reduzieren. Also ich bin jetzt nicht für 3 Wochen gar nicht geschwommen, also ich habe schon geschaut, dass ich zumindest 2 bis 3 Einheiten reinbekomme.
Pro Woche oder in den 3 Wochen?
Nein, schon pro Woche.
Okay, ja, gut, also bei mir wäre die Frage jetzt schon realistisch gewesen.
Bei dir wäre die im Jahr.
Genau.
Also noch.
Aber bist du dann runtergefahren oder was in deinen normalen Pool oder in den Pool, der irgendwie am nächsten dran war dann?
Genau,
oder
also in Innsbruck ist der nächste Pool 40 Minuten entfernt, also es ist okay. Ich bin sehr gewohnt, bei uns ist ja die Schwimmsituation generell nicht ganz so prickelnd, aber wenn du halt 5-6 Stunden davor schon am Rad warst und dann noch irgendwann am Nachmittag runterfahren zum Schwimmen, naja, die Qualität lässt dann schon zu wünschen übrig.
Ja.
Aber dann lass uns doch gleich mal einsteigen, weil ich finde das wirklich super spannend. Wir haben ja so ein klein bisschen über Insta geschrieben, als ich das gesehen habe. Und ich wusste ja, das hatte ich glaube ich auch schon im Podcast erzählt, dass dein Trainer Peter Leo ist sportlicher Leiter oder ist er Coach?
Er ist Coach von einigen Athleten, beziehungsweise er ist eigentlich Coach von Australia Cycling. Und dadurch, dass Australia Cycling und Jaco sehr eng miteinander verbunden sind, hat sie das da ja eingeschleift, dass er da auch, weil viele Athleten natürlich Australier sind, dass er auch da bei dem Rennstall zum Coach wird. Und er war der Teamleiter von diesem Camp, was unter anderem auch die Vuelta-Vorbereitung war. Also das war das komplette Vuelta-Team für Ende August, Anfang September. Und dementsprechend hat er das alles organisiert und hat dann mich wieder eingeschleust als Externen.
Aber mega gut, weil er auch dein privater Trainer ist.
Genau, also ich bin mittlerweile nicht mehr sein einziger Triathlet, den er trainiert, aber auf jeden Fall sonst ist er eher im Radsport zu Hause.
Ja, er, okay. ist aber auch Österreicher und er hat auch eine Triathlon-Vergangenheit, oder?
Genau, ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Er war schon immer auch ein guter Freund von mir und hat selbst probiert, im Triathlon an, sagen wir mal, an die Spitze zu kommen, hat es dann auch selber eingesehen, dass er, sagen wir, nicht das größte Talent hat, was sportlich anbelangt, aber er hat es halt dafür ganz, ganz oben im Kasten, umso mehr. Und ja, hat dann in Innsbruck eben studiert und seinen Weg gemacht, wirklich an die Weltspitze der Trainer jetzt mittlerweile. Also das kann man wirklich sagen, er trainiert Olympiasieger, er trainiert viele Athleten in der World Tour und ist da auch weitaus bekannt in Trainerkreisen.
Ja, mega cool. Und dann, jetzt musst du aber mal erzählen, weil ich habe nur dann das Bild irgendwann gesehen von dir, was ist hier falsch, wo irgendwie alle Jayco-Räder, Zeitfahrräder auf dem Dach waren, dann dein Scott dazwischen auf dem Teamauto.
Genau, finde den Fehler.
Finde den Fehler, sowas, genau. Das war das Erste, was ich von dir gesehen habe. Da dachte ich, geil.
Und ich habe noch ganz kurz, ne, ich habe, glaube ich, noch geschrieben, dass das eigentlich die Position ist, wo immer das Teamkapitänrad ist, weil das Rad oben rechts war, wo der Chefmechaniker sofort Zugriff hat. Also Chevy, du warst da wirklich in exponierter Lage, würde ich sagen.
Ja, da habe ich natürlich die Gunst der Stunde nutzen müssen und ein Foto auch machen, weil ja, das sieht man nicht alle Tage, dass dann ein externes Rad da am Dach hängt, wo alles gebrandet ist. Ja, war ganz cool zum Zuschauen.
Ja, geil. Und dann, auf jeden Fall, das, was ich gesehen habe, dann dachte ich, ah, geil, guck mal, ich wusste ja, dass dein Trainer auch da eben Coach ist bei Jayco Alula. Und dann dachte ich, ah, geil, guck mal, die sind irgendwie bei Cheb in der Nähe und der trainiert dort mal zwei Sessions mit, irgendwie so. Und dann kam irgendwie der nächste Post oder der Post dann von dir, Camp Recap, drei Wochen oder die letzten paar Tage im drei Wochen Höhencamp und der härteste Trainingsblock, den ich je gemacht habe. Und dann dachte ich so, das muss ich Nils erzählen. Und dann müssen wir Cheve einladen, weil da will ich mehr erfahren. Also was war da die Idee dahinter, dass du jetzt da mit denen in die Höhe gehst, wo du nicht schwimmen kannst? Einfach so wirklich so einen Radblock wechseln machen? Oder bist du nach Weichsee jetzt, wo du gewonnen hast, reden wir gleich auch noch drüber, so heiß auf die längeren Distanzen, dass du jetzt gesagt hast, ey, ich muss jetzt all in gehen hier und beim Rad die nächste Schippe draufsetzen? Oder also es war ja nicht auf der olympischen Distanz, dass bei dir beim Radfahren es jetzt gemangelt hat, dass du einen Radblock setzen musst.
Naja, man muss immer an seine Schwäche arbeiten, oder? Siehst du das an? Nein, wie du angesprochen hast, also es haben mir sehr viele Leute geschrieben, hast du die zufällig getroffen, bist du mit denen mal mitgefahren und so weiter. Und das war in dem Fall nicht. Ich habe Anfang des Jahres eben mit dem Peter das Gespräch gehabt, dass sie die Möglichkeit ergibt, da mit dem ganzen Team dabei zu sein und auch das Gesamtpackage einfach. Also nur mal eine Trainingseinheit mitfahren ist ganz was anderes, als wie mit den Athleten leben, auch den ganzen Support zu bekommen. Da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Okay. Wenn du da einen Chefkoch dabei hast, dein Mechaniker, alles drum und dran, das ist als ganz andere Welt, einfach wie im Triathlon das gewohnt bin, also in Sachen Professionalität. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, am Ende, wenn man die Möglichkeit hat und von Weltklasse-Radfahrern was lernen kann, dann möchte ich das einfach nutzen. Und ja, natürlich, Laufen, Schwimmen, hin oder her. Heuer ist ein Jahr, wo jetzt keine, sagen wir mal, sportlichen Höhenpunkte wie Olympische Spiele anstehen, wo man einfach einmal Sachen testen kann, auch Risiken eingehen kann. Und wir haben einfach gesagt, das ist jetzt ein super Zeitpunkt, um das auszuprobieren. Und am Ende, wie ich geschrieben habe, man muss mal aus der Komfortzone raus, um sie weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das habe ich die letzten drei Wochen auf jeden Fall gemacht.
Und wie hat der Peter das dann angebracht? Hat er dann quasi so den Head of Performance gefragt, ob das okay ist? Und hat dann auch die Fahrer gefragt, ob das okay ist? Oder wie hat er das Ganze dann eingeleitet?
Ja, ich glaube, er hat das, wie wir in Tirol schon gesagt, geschickt eingefadelt. Also am ersten Tag hat man natürlich schon gemerkt, ja, es sind jetzt alle da und ich bin dann so ein bisschen Team, natürlich der Externe, der Triathlet, der was meint, der kann jetzt da mittrainieren und so weiter und so fort. Aber das hat sich nach ein, zwei Wochen dann auf jeden Fall gewendet, das Blatt. Und ich glaube, nachdem sie gesehen hat, dass ich jetzt wirklich drei Wochen lang jede Einheit mittrainieren habe können, war das ja, war schön zu sehen, auch wie respektvoll die umgegangen sind mit mir, wirklich wie als Teamkollegen. Und das war auf jeden Fall eine super Zeit, wo ich brutal viel gelernt habe.
Aber du musstest dir den Respekt erarbeiten. Also es war nicht so, dass ihr nach der zweiten Einheit schon Schulterklopfer und du bist erste Reihe mit losgefahren.
Definitiv. Also ich glaube, so die ersten zwei, drei Einheiten war dann schon der ein oder andere Test, zum Schauen, wie lange ist jetzt der Triathlet da noch am Hinterrad. Und nach ja, einigen Tagen war dann wirklich dann dementsprechend der Respekt da und so, wow, okay. Er scheint nicht der gewöhnliche Triathlet zu sein, weil natürlich haben die Radfahrer Vorurteile, das wissen wir eh, oder? Ich mein,
ja, klar. Das ist ja ganz spannend, weil ich habe es ja auch schon mal erzählt, dass ich ja einmal in den Genuss gekommen bin, damals war es Team Saxo Bank, die vom Plaitas gesponsert wurden und wo wir mit Hannes Hawaitus ein Camp im Dezember gemacht haben, die damals noch mit Bjarne Ries ihr Auftakttrainingslager gemacht haben und ich einmal mit denen mitfahren durfte. Und da bin ich halt auch, das war wirklich so eine, für die irgendwie eine der allerersten Ausfahrten überhaupt. Und es war 2010, also seitdem ist im Radsport ja auch wahnsinnig viel passiert. Und ich war monsterstolz. Es hat 2 Stunden gedauert, bis der Erste auch mit mir gesprochen hat. Es war ein schwedischer Zeitfahrmeister. Und nach 2 Stunden war ich super dankbar, dass die dann auch an die Tanke rangefahren sind, Snickers Cola gemacht haben. Und nach 4 Stunden habe ich dann auch gedacht, naja, mal gucken, ob jetzt einer fragt, ob mein Rad vielleicht auch noch zum Mechaniker kommt. Aber die haben mich halt nicht mit dem Hintern angeguckt und haben mich dann auch abends beim Essen nicht mit dem Hintern angeguckt und dachte auch so, naja, man hätte ja zumindest mal so sagen können, irgendwie gut mitgefahren, weil ich war halt einfach super stolz. Es war, glaube ich, ein 35er Schnitt, den wir da über die 120 Kilometer gefahren sind. Und am allerletzten Tag des Camps haben wir dann gefeiert so ein bisschen und da war Bjarne Ries auch da und der hat dann gesagt, ach, du warst hier der Triathlet, der 4 Stunden mit dir mitgefahren ist. Wo ich dann auch dachte, oh Mann, das hätten die Fahrer doch immer sagen können. Weil natürlich fühlt man sich da irgendwie, es ist ja schon eine Ehre mit den Jungs, die man halt eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, mal mitfahren zu dürfen. Und ich finde es jetzt witzig, dass du genau das Gleiche beschreibst, dass sie halt auch, ich meine, du bist Olympionike. Ich weiß nicht, wie viele von den Jungs sind bei der Olympia schon gewesen, mit denen du gefahren bist. Da hättest du das Blatt ja eigentlich auch ganz galant umdrehen können und die fragen können, wie Paris war für die.
Ja, es war unter anderem Olympiasieger von Paris auch dabei. Also
ja, okay, ja, dann klappt das natürlich nicht.
Also da angeben, dass du bei Olympia dabei warst, wenn der Olympiasieger selbst im Team ist, ist, glaube ich, der falsche, ja, der falsche Weg.
Das ist keine gute Idee.
Aber wie du ansprichst.
Übrigens, ich war auch in Paris. Und ihr? Ja, ich habe gewonnen.
Das wäre eigentlich ein Fettnäpfchen für mich gewesen,
das
wär, oder?
Das wäre ein typischer Görke. Görke, den hättest du mitgenommen. Den hättest du sowas von verwandelt, den Elfer. Also, ja.
Ich hätte aber auch nur an Remco gedacht, alle anderen Disziplinen,
ja, die
ich
auf dem Zettel
gehabt. Genau, ist ein Trackfahrer, also auf der Bahn Olympiasieger fürs australische Team. Unter anderem trainiert ja auch der Peter ihm, Cal O'Brien. Und oh, cool. Ja, ist einfach unglaublich, wenn man mit solchen Athleten zu tun hat und tagtäglich einfach von denen lernen darf. Und was ich nur ergänzen wollte, weil du vorher angesprochen hast bei den Radfahrern, ich glaube, die Herangehensweise ist auch echt wichtig, weil ich habe mir vorgestellt, ich bin vorgestellt worden als Replacement für Christian Blumenfeld. Ich glaube,
jeder. Oh, wie geil ist das denn?
Jeder weiß, glaube ich, die Geschichte, dass ja, der Transfer eigentlich, ja, wirklich ganz kurz davor war, dass der Blumi zum Radsport wechselt und in diesem Team auch. Und ich habe halt dann gesagt, ich kenne meinen Platz, ich bin da, um zu lernen und schaue einfach, dass ich ja so viel wie möglich von euch mitnehmen kann. Und die Herangehensweise von, ja, von unserem Olympiasieger im Triathlon war halt eine andere. Der hat sich vorgestellt im Zoom-Meeting, hat gesagt, ich wäre 2028 Tour de France-Sieger. Und das stößt halt bei den einen oder anderen Radfahrer. Ja, kann ich dann verstehen.
Absolut, aber verständlicherweise.
Da hat dein Trainer dich aber auch so ein bisschen ins offene Messer direkt laufen lassen, wenn die alle in dem Zoom-Meeting waren, wo Blumi gesagt hat, ich werde 2028 Tour de France-Sieger und dann wirst du als Replacement vorgestellt. Ist natürlich auch. Also, es sind. Ein schwieriger Start, würde ich jetzt mal wahrscheinlich sagen. Geil. Aber dann erzähl mal, wie ist es jetzt? Du bist da hingekommen, hast gerade erzählt, du musstest erstmal dir den Respekt erarbeiten oder du wurdest schon direkt angetestet. Was heißt denn? Also was wurde da trainiert? Bist du sofort voll rein und ihr seid sofort in eine große Session Intervalle geballert oder was, also wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, wie würde ich auch gleich mal einhaken, damit das jetzt nicht doppelt dreifach wird. Habt ihr dann auch sofort so einen Rahmentrainingsplan für die 3 Wochen bekommen und wurde dann gesagt, da und da wird der Block gesetzt, das und das sind die Ziele, oder ist es dann eher wirklich so ein Tag für Tag, wo dann die Ziele besprochen werden? Geh da mal so ein bisschen durch, weil das finde ich auch mega spannend, was Nick da gerade gesagt hat.
Ja, genau, also im Triathlon kennt man ja diese Rahmenpläne, und wenn ich dann schaue, was im Radsport ein Rahmenplan ausschaut, dann muss ich ja sagen, als Trainer ist ja das Leben im Radsport, ist, also nur leichter geht's gar nicht. Es steht eine Session da, 4, 5, 6 Stunden, Ruhetag und dann wieder 5, 5,5, 6, und so ist die Progression
quasi. Wie früher war Ole.
Also den Plan habe ich 2 Monate vorher schon bekommen, und jeden Tag steht genau dabei, welche Runde wird gefahren, wo ist der Bottlestop, wo bleibt das Auto stehen, wo werden die Intervalle gefahren. Also es ist alles durchgetaktet, und dementsprechend weiß jeder ganz genau, wann ist Abfahrt, wann ist Ankunft, wann ist Essen danach. Und man, natürlich ist es leichter, wenn man eine Session am Tag hat wie bei uns. Das ist immer mit den 3 Einheiten einfach schwierig. Aber von dem her habe ich 2 Monate vorher schon gewusst, was auf mich zukommt. Und in der Höhe muss man natürlich auch die Anpassung machen. Also es war jetzt nicht am ersten Tag schon Rennen. Wobei dann schon teilweise überrascht war, wie ums Leben gesprintet wurde bei jeder Ortstafel.
Aber war das im Plan drin oder haben das die Jungs einfach für sich gemacht?
Ich glaube, das ist so im Radsport einfach drin. Also so diese Ortstafel-Sprint, da geht es um die Ehre. Und
ach, das machen geil. Profis aber auch.
Saugeil.
Ja, das machen wirklich die Profis. ich war da auch überrascht, weil bei der ersten Ausfahrt die erste Ortstafel kommt, einer sprintet links vorbei, einer rechts, einer zwischendurch, einer nur übers Bankett. Und ich habe irgendwo geschaut, was ist jetzt los?
Warst du Letzter?
Ja, natürlich.
Also erste Ortstafel hast du verloren.
Erste Ortstafel habe ich verloren. Habe ich auch noch dazulernen müssen, aber grundsätzlich, es ist die ersten 2, 3 Tage waren natürlich locker, unter Anführungszeichen, mit der Anpassung, mit der Höhe. Und dann Tag für Tag ist auch gesteigert worden. Und was noch der Zukunft im Radsport mit dem Wetter ist natürlich auch ein bisschen abhängig, da jongliert man dann auch, weil wenn 6 Stunden Regen vorhergesagt ist, dann glaube ich, macht es auch nicht viel Sinn, dass man dann ja komplett im Regen fährt.
Aber wenn du sagst, dass es locker war, war das dann für die Jungs locker oder war es auch für dich locker? War das so eine Ausfahrt, wie du sie jetzt alleine auch gemacht hättest? Also in der Höhe wärst du wahrscheinlich ein bisschen lockerer gefahren. Beispiel, wenn du jetzt mit Fred in der Sierra warst, bist du den ersten Tag nicht so gefahren vermutlich.
Ja, das stimmt. Also es ist der Grundzug ist schon auf jeden Fall höher, wie wenn ich selber gefahren wäre. Da habe ich natürlich geschaut, dass ich so viel wie möglich Energie spare in der Gruppe. Aber am Ende ist trotzdem so, im Flachen kann man sich dann relativ viel Energie sparen, aber bergauf ist einfach beinhart. Also da kann man sich nicht verstecken.
Und du bist auch ganz normal mit durch die Wechsel gegangen oder hast du dich dann erstmal nur hinten aufgehalten und hast gesagt, so Jungs, ich fahre hier erstmal hinten im Schlafwagen mit oder wie war das?
Naja, das war ja das Dilemma, weil wenn ich gleich von Anfang an die Wechsel verweigere, dann haben wir wieder das Thema,
ja.
Der Triathlet ist ja nur da hinten drin am Lutschen.
Ja.
Also das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich genau gewusst habe, die wollen mich ein bisschen antesten auch, und dann habe ich die Führung natürlich ganz normal wie geplant, sagen wir mal, nicht verweigert, sondern bin durch die Führung gegangen.
Aber und das war dann so Upper Fat Max, oder wie war das dann? War das dann schon für dich so, dass du gedacht hast, puh, eine Stunde vorne möchte ich hier aber nicht fahren?
Ja, ich war dann schon immer froh, man ist immer 2er-Reihe gefahren, und wenn der Wechsel dann quasi angekündigt wurde, war ich immer ganz froh, wenn ich dann hinten vorne dürfen.
Aber was heißt das? Also was seid ihr denn da gefahren? Jetzt die ersten lockeren Ausfahrten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Ich glaube, das war jetzt nichts Wildes, vielleicht 100, 110, 120 Kilometer die ersten 2, 3 Tage, aber man muss eben berechnen mit in Küter, dass man immer jedes Mal 1500 Höhenmeter zum Schluss absolvieren muss, und wenn halt dann die letzte Stunde mit 340, 350 Watt bei Grundlagenausfahrt gefahren wird, dann ja, das tut dann schon weh natürlich, da muss man mal draufbeißen.
Also schon nicht ab Fat Max, sondern das
ja, also da eher so Halbdistanz-Intensität,
ja, genau. Die letzte Stunde. So 73 genau. Pace ist da schon so die letzte Stunde der, ja, okay, Ansage.
Und verpflegt wird dann die ganze Zeit nur aus dem Auto raus oder wird auch mal angehalten an der Tankstelle oder nee, alles aus dem Auto raus?
alles vorbereitet. Jeder hat seinen Rucksack dabei, sein Bag, wo alles genau abgestimmt ist, wie viel Gels, wie viel Rice Cakes und so weiter und so fort er zu sich nehmen muss. Also Tankstellenstopp hat's natürlich nie gegeben.
Und hast du das dann vorher mit dem Peter abgesprochen, dass der Peter gesagt hat, pass auf, Chebe, du versuchst jetzt hier maximales Fueling, um durchzukommen? Oder ist es generell so, dass die Jungs dann mit maximalem Fueling fahren und versuchen, ihre 100, 120 Gramm pro Stunde zuzufahren? Oder sind die dann eher so, dass die sagen, naja, wenn wir uns jetzt hier einrollen, auch wenn wir in der Höhe sind, nehme ich erstmal ein bisschen weniger zu? Oder wie ist das? Erzähl mal so ein bisschen.
Ganz verschieden. Also ich habe genaue Vorgaben von meinem Coach bekommen, für jede Einheit wirklich, wie viel Gramm ich pro Stunde zu mir nehmen sollte, um das Trainingslager auch zu überleben. Ich sage mal, es gibt die Fahrer, so ein bisschen die älteren Fahrer, vor allem die Italiener, die sind noch eher Richtung Low Carb, alte Schule unterwegs. und dann gibt es halt eher Fahrer, die wirklich genau einfach mit dem Trend mitgehen und sie super, super gut verpflegen. Also das ist echt unterschiedlich gewesen.
Ach krass, aber da gibt es keine Intervention, dass dann der Coach sagt, ey, auch wenn ihr vom alten Eisen seid, die Zeiten sind vorbei, futtert mal ein bisschen mehr. Ich habe da kurzer Einwurf. Ich habe gerade sofort ein Bild im Kopf gehabt. Gestern stand ich hier an der Ampel an der Kreuzung, da rollten auch so ein junger Radfahrer und weißt du, zwei große Flaschen, durchsichtig, hast schon gesehen, war Farbe drin, also Carbs drin in den Flaschen. Und dann kam so ein alter Haudegen, der war schon so, hast gesehen, der ist völlig über dem Limit gewesen, hatte eine kleine 0,5-Flasche, was da vorne im Ding ist, und der zweite Flaschenhalter hinten war
Klassiker.
Leer.
Klassiker.
Das Bild habe ich gerade, wo du das erzählt hast, so im Kopf gehabt. Also das ist wirklich, da hast du auch genau diese zwei verschiedenen Herangehensweisen gesehen. Das war krass.
Es war auch ganz lustig, weil wir haben einmal im Trainingslager einen Kaffeestopp oder Kuchenstopp bei mir zu Hause gemacht. Also bei mir zu Hause, Bad Hering ist ungefähr 110 Kilometer entfernt von Kütei, und wir haben gesagt, okay, Wetter ist nicht ganz so prickelnd, wir fahren lieber nicht den Ötztaler, das war geplant an diesem Tag. Ötztaler, 5.500 Höhenmeter mit 230 Kilometer, ist nicht so ideal, wenn es 4-5 Grad Regen hat, deswegen haben wir uns entschieden, im Inntal zu bleiben und sind dann zu mir nach Hause gefahren. Und da hat meine Mutter und meine Schwester haben Kuchen und Kaffee eben hergerichtet. Und auf einer Ecke waren eben die Italiener und auf einer, eher sagen wir, die jüngeren Fahrer, und die Kuchen waren alle weg. Nach 30 Minuten Kaffeestopp, und in der anderen Ecke waren alle Kuchen nur da. Und das war ganz, ganz lustig zum Anschauen. Da war die Low-Carb-Ecke.
Ach krass, die fahren dann wirklich echt noch so richtig oldschool Wasser in der Flasche oder so ein bisschen ISO und nehmen dann da einfach sehr wenig zu sich oder teilweise auch gar nicht. Also die sitzen dann da am Tisch bei 210 Kilometer, erst kein Kuchen.
Ja, also ich glaube, ein 39-jährigen Worldtour-Fahrer, der seit gut 20 Jahren da im Geschäft ist, ja, den kann man dann auch nicht mehr ändern. Ich glaube, der wird jetzt auch nicht mehr viel, viel anders machen für seine letzte Saison. Den brauche ich jetzt vor allem als Triathlet dann nicht auch noch hinweisen drauf,
nein, das ist ja sowieso immer, dass der Peter da auch nicht sagt, so von wegen, Jungs, ihr würdet euch auch ein bisschen, weil das hatten wir ja, als der André Greipel zu Gast war bei uns im Podcast, der das noch nicht gehört hat, auch ganz, ganz spannend. Der hat ja erzählt, und das würde ich jetzt sagen, ist ja eher noch so die Generation davor, also vermutlich oder ähnlich zumindest wie Italiener, von denen du erzählt hast. Und er hat ja gesagt, für ihn war das ein absoluter Gamechanger, dass er halt einfach das gar nicht kannte, dass man 5-6 Stunden Grundlagenausfahrten macht und einem die Beine nicht wehgetan haben danach. Und du kannst mir ja nicht erzählen, dass die Jungs da 5000 Höhenmeter mitmachen und dann danach nichts merken. Also der Unterschied ist ja einfach spürbar. Deswegen finde ich das krass, weil gerade der Radsport halt so hardcore professionell ist, dass du dann aber halt immer noch Fahrer hast, die sagen, nee, brauche ich nicht.
Ja, am Ende, also Peter, seine Athleten machen das natürlich alle, aber im Team sind ja auch verschiedene Trainer und die haben auch wieder andere Ansätze, und genau, also am Ende kann man da nicht reinfuschen,
ja, spannend.
Und muss jeden
super,
sein.
Nee, genau. Super spannend.
Genau. Aber es war echt, super echt spannend. Interessant zum Anschauen.
Und dann war quasi erstmal, bleiben wir erstmal beim Training, und dann können wir jetzt natürlich auch noch super spannend so die ganzen Tagesabläufe anzuhören. Aber dann war quasi so dieser erste Dreierblock, wo ihr euch quasi eingewöhnt habt, auch so ein bisschen Höhenanpassung. Dann war Ruhetag. Ruhetag, bedeutet das dann für die Jungs komplett Ruhe, oder gehen die dann irgendwie eine Stunde, haben die überhaupt Rollentrainer dabei? Also macht, dass sie auch die Möglichkeit haben, zur Not irgendwie noch auf der Rolle was zu machen?
Ja, also ein Ruhetag ist klassisch 1 bis 1,5 Stunden, einfach locker kurbeln, je nach, also Ruhetag war immer individuell, das war nie eine Teamausfahrt, da war immer entweder je nach dem wie jeder wollte, quasi auf der Rolle eine Stunde oder draußen fahren oder sogar im Tal runter eine Stunde fahren. Das war sehr individuell und bei mir war der Ruhetag dann schwimmen und
Schwimmen.
laufen, genau.
Okay. Cool. Und dann ging es im zweiten Block mit Intensität los.
Ja, genau, Intervalle. Da muss man dazu sagen, Intervalle bei den Radfahrern ist auf jeden Fall auch sehr individuell. Also die Programme werden nicht in der Gruppe gefahren, sondern wirklich jeder seine Vorgaben, seine Werte, damit da einfach kein Rennen entsteht. Und ich glaube, das sieht man zu oft bei uns auch im Triathlon, dass dann fünf, sechs
Ja.
Leute gleichzeitig wegfahren und am Ende wird es dann ein Rennen und keiner fährt seine eigentlichen Werte. Also da sieht man klare Professionalität dann auch. Die Vorgaben werden dann eingehalten, ja.
Und die sind dann alle am Berg gefahren worden, dass du es auch gut kontrollieren kannst, die Intervalle oder dann in der flachen auch?
Ja, Bergintervalle waren auch natürlich auch auf dem Programm. Je nachdem, es hat auch Zeit für Intervalle gegeben im Tal unten. Also wir haben öfter auch gemacht, zuerst Zeitfahrintervalle im Zeitfahrrad und dann am Wechsel aufs Rennrad. Und dann,
Ach,
ja,
krass.
genau.
Also
Also
die haben also alle quasi beide Räder dabei, sowohl das TT als auch das Rennrad?
genau. Bei mir auch. Und dadurch, dass bei der Vuelta ein Teamzeitfahren, also ein Triple T ansteht, war auch der Fokus auf dieses Teamzeitfahren, wo ich dann auch die eine oder andere Erfahrung machen dürfen, einmal in einem
Du, da
Teamzeitfahren.
musstest du mit.
Ich
Geil.
durfte mit, ja, also ich durfte mit,
Krass.
ja. Mit 60 km/h
Saugeil.
auf der flachen Teamzeitfahren, das ist einfach eine richtig coole Erfahrung.
Geil.
Ja,
Und dann bist
erzähl,
du ja nur
wie war
in die
das?
Führung raus und wieder nach hinten, oder wie hast du das gemacht? Weil da
Ja.
musst du, was fährst du da? 450 vorne oder was?
Ja, da, also du fährst, also wir haben 4x10 Minuten gemacht, zu 7, zu 8 waren wir. Und ja, am Ende schaust du einfach, dass du irgendwie überlebst. Also du hörst halt im Funk rein raus, halt die Wechsel, du hörst einfach eigentlich, was du machen sollst, aber am Ende entscheidest du halt, ja, okay, jetzt kann ich nur 10 Sekunden fahren und dann muss ich aber raus, weil sonst schaffe ich es nicht mehr hinten ran. Sonst reise ich einfach ab und ich
Ja.
habe da, ja, das war auch ein Lernprozess, aber wirklich so cool, dass ich da dabei sein habe dürfen und einfach die Erfahrung machen dürfen.
Aber konntest du die, was waren das, 5x10 oder 6x10 Minuten, konntest du das durchfahren oder wurdest du abgehängt?
Ich konnte es durchfahren, 4x10 Minuten. Ja, es waren natürlich auch Bergfahrer bei uns dabei, wo ich einfach sagen muss, mit 60 Kilo hast du auf der Flache einfach einen riesen Nachteil. Also, da hat man dann auch einen Unterschied gemerkt. Der eine hat teilweise 40 Sekunden Ablöse gemacht und der andere nur 5 Sekunden. Also dementsprechend habe ich da mitfahren können, ja.
Und das ist ja jetzt so ein
Geil.
bisschen vergleichbar vom Prinzip her wie eine Ausreißergruppe im Weltcuprennen. Also einfach nur vom Prinzip her natürlich. Ich stelle mir das jetzt aber so vor, dass du halt bei den Radfahrern wahrscheinlich diese ganzen Wechsel, dieses auf Kante fahren so dermaßen geschmeidig funktioniert, dass das, also beschreib mal so diesen Unterschied. Du warst jetzt schon in einigen Ausreißergruppen. In Olympia hast du das Rennen angeführt. Also ich glaube, da kennst du dich aus. Wie ist das im Vergleichbar oder sind das einfach komplett unterschiedliche Welten?
Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob du mit dem Rennrad in der Gruppe fährst oder mit 60 km/h auf der Flachen mit dem Zeitfahrrad auf 5 cm ranfahren musst. Das ist vom Bikehandling ganz was anderes. Also da habe ich schon schlucken müssen bei der ersten Wiederholung, weil es einfach, ich war ein bisschen überfordert, weil es geht so schnell und am Ende fahren die Fahrer viel aggressiver, weil sie das gewohnt sind und das. Ja, das war ein riesen Lernprozess. Also beim zweiten, dritten Mal war es dann normal, aber beim ersten Mal war ich wirklich geschockt, wie aggressiv sie ja dann fahren. Aber das war ja nur im Interesse der Gruppe, dass das harmoniert, ja.
Im Sinne von aggressiv, dass sie halt einfach voll durchgehen, oder beschreib das
Ja,
mal.
also rein raus. Also wirklich, du musst dir so vorstellen, wenn du vorne bist, du schwenkst richtig aus mit 60 km/h, du schaust nicht zurück, einfach raus und wieder reinschneiden. Und wenn du da nicht aufpasst, dann liegt die ganze Mannschaft und das willst du auf keinen Fall.
Und das ist ja auch so schnell, du darfst ja auch nicht aus dem Aussatz raus. Das ist ja das Problem. Sobald du runtergehst, hast du ja verloren, weil dann einfach der Windwiderstand zu groß wird. Aber kriegst du die Geschwindigkeit mit oder bist du so konzentriert, dass das eigentlich so ein bisschen wie im Film abläuft?
Wie gesagt, die zweite, dritte, vierte Wiederholung war das dann so, dass ich sag, boah, ja, ist cool, aber beim ersten, das war mal viel zu schnell, also 60 km/h auf der Geraden ist. Also, wir haben die 11 Kilometer, eben die 11 Kilometer, die Strecke, was wir absolviert haben, die haben wir in knapp 10 Minuten 30 oder so
Alter, also ihr seid echt ein 60er Schnitt gefahren.
Das ist ja saukrank im Flachen.
Und der
Puls, aber wie viel Watt bist du denn gefahren, wenn du jetzt da vorne durch, oder hast du das nicht gar nicht angeguckt? Also noch? Doch, hast du da angeguckt?
Natürlich habe ich es angeschaut. Wir haben ja jeden Tag jedes Training analysiert. Wirklich die Daten aufeinandergelegt, vor allem beim Teamzeitfahren genau gesehen, wie viel Watt wer quasi gedrückt hat und natürlich, ob der Speed auch dementsprechend sich erhöht hat oder gleichbleibend ist, weil Watt ist nicht, ist ja eine quasi gleich der Speed-Output. Es waren Fahrer dabei, die haben eine super Aerodynamik gehabt und haben mit weniger Watt den Speed erhöhen können. Und dann waren andere Fahrer in der Führung, die haben da 600 Watt für 20, 30 Sekunden gedrückt und der Speed ist trotzdem runtergegangen. Und das war sehr interessant zum Anschauen eigentlich, dass Watt nicht alles ist, einfach quasi der Speed das Wichtigste ist.
Aber wie warst du da im Verhältnis zu den Jungs?
Ja, also meine Aerodynamik war... war scheiße.
Du warst der mit den 600.
Die war scheiße. Obwohl du ja eigentlich ein Setup hast, was ja UCI irregulär ist, oder? Du bist ja auf deinem Triathlonrad gefahren.
Ja.
Nee, das ist ja auch ein UCI-Rad.
Na, man muss das.
Ja, aber du darfst ja anders positionieren. Du darfst ja mit dem Sattel viel weiter nach vorne im Triathlon und so.
Ja, das stimmt.
Du darfst ja viel länger sein.
Genau, du hast mehr Spielraum.
Das ist ja ganz spannend.
Du hast mehr Spielraum im Triathlon und kannst eigentlich von der Aerodynamik viel mehr rausholen wie im Radsport. Aber ich habe noch nie einen Bahndesk gemacht, ich habe noch nie einen Windkanal-Desk gemacht und am Ende macht man das ja nicht umsonst. Also da merkt man schon einen Unterschied.
Ach krass. Und wie viel Watt bist du dann gefahren über die 10 Minuten?
Deutlich über 400.
Ei. Und Puls war unter der Decke, weil du auch so einen riesen hohen Stressfaktor hattest.
Genau. Habe ich dann gar nicht mehr auf Puls geschaut. Ich habe dann mit einem Fahrer gesprochen nach dem ersten Intervall, das war echt interessant. Der Kuhn Baumann, der ist selbst lange Zeit bei Wismar gefahren. Und der hat mir angeschaut, wirklich ein total netter Kerl, und hat gesagt, denk dir nichts dabei. Ich bin mal bei einer Rundfahrt mit Tony Martin, Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Ron Dennis und Wout van Aert ein Teamzeitfahren gefahren.
Oh Gott.
Ich meine, jeder, was sich halbwegs im Radsport auskennt, weiß, es sind so die 4, 5 besten Zeitfahrer, die es in der Zeit gegeben hat.
Einige Regenbogenstreifen sind da vereint, würde ich sagen.
Genau, und er hat gesagt, er ist einfach nur, er ist 20 Minuten All-Time-Best gefahren und er hat keine einzige Ablöse gemacht.
Aber war das dann auch so die Session, wo du dir quasi den Ritterschlag von den Jungs geholt hast, weil du das wirklich durchgefahren bist und auch mit durch die Führung gegangen bist und alles?
Und unter anderem auch. Und was mich vor allem sehr, sehr motiviert war, war das, einfach das Feedback von die Athleten, vor allem von einem Cal O'Brien, der im Olympiasieger auf der Bahn ist. Und jeder, was sich ein bisschen mit der Bahn auskennt, weiß, was für gute Bike-Handling-Skill Bahnfahrer haben. Und der hat dann irgendwann zu mir mal gesagt, hey, du sollst mal Radlrennen machen, weil ja, deine Technik, deine Radbeherrschung ist wirklich, wirklich gut, weil er hat gesagt, er würde nie hinter einem Triathleten mit 100 km/h einen Alpenpass runterfahren, aber nach 2, 3 Einheiten hat er gesehen, er kann man blind vertrauen, und das war wirklich schön zu hören von so einem Athleten. Das hat mir sehr viel gegeben, muss ich sagen.
Ach, ja, mega geil. Was für eine Erfahrung.
Und war das denn dann auch so, dass die Jungs von Anfang an mit dir gequatscht haben während der Radausfahrten? Oder,
das ist jetzt tief, ne, der Stachel bei dir, Nils, dass mit dir keiner gequatscht hat.
Nein, ich finde das einfach total spannend, wenn du dann halt wieder hörst, dass auf der anderen Seite dann halt doch relativ schnell dann solche Komplimente kamen. Und natürlich, klar, da am Anfang so ein Vorbehalt ist, aber warst du dann auch von Anfang an in der Gruppe diesbezüglich integriert, oder waren die da auch am Anfang erstmal so ein bisschen, neben dem Chef habe ich keinen Bock richtig zu fahren, oder war das sogar eher so, kann ja auch sein, ich meine, die Jungs sehen sich das ganze Jahr, dass es so war, guck mal, da ist einer, der kann mal ein bisschen was anderes erzählen, also das kann man sich auch drüber freuen, dass da mal ein neuer Input ist.
So wie du sagst, also ich bin echt überrascht gewesen, wie offen sie waren zu mir und einfach wie schnell sie mich angenommen haben, und am Ende ist wie immer in einer Gruppe, am Anfang muss man sie erst einmal kennenlernen, und nach 3 Wochen ist einfach ist ganz eine andere Gesprächsbasis, die man hat. Und ich habe mich einfach sehr von Beginn an wohlgefühlt, muss ich sagen.
Ah, cool. Und wie war das dann so hattest du Zeitpunkte, wo du gedacht hast, boah, jetzt wird's echt zäh, jetzt habe ich Probleme, das Ganze durchzuziehen? Oder hat der Peter das dann auch, hat er auch mal gesagt, irgendwie so, Chevy, jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, dass wir vielleicht mal ein bisschen rausnehmen? Oder habt ihr sogar auch mal rausgenommen, dass du mal eine Einheit dann nicht mit ihnen gefahren bist? Oder hast du es wirklich komplett so durchziehen können? Wie war das?
Also ich habe wirklich jede Einheit mit ihnen gemacht und wollte natürlich bei der einen oder anderen Einheit dann schon ja, war einfach an der Grenze, aber da haben wir gesagt, wir lernen, wir ziehen durch und schauen einfach, dass wir das mitnehmen. Am Ende war in der letzten Woche das Wetter auf meiner Seite und die Ausfahrten waren dann nicht mehr ganz so lange. Und ich glaube, das haben wir in die Karten gespielt.
Also war das Problem tatsächlich die Länge der Ausfahrten, weil du das einfach nicht gewohnt bist, jeden Tag 5, 6 Stunden auf dem Rad zu sitzen.
Ja, ich meine, ich muss sagen, ich war echt überrascht, wie gut ich noch, wie hohe Watt ich auch produzieren kann nach über 6 Stunden am Rad. Aber am Ende macht das einen Unterschied, weil wenn du nach 6 Stunden dann noch 1,5 Stunden rauffahren musst auf 2000 Meter und du fährst mit 360, 370 Watt schon seit 30, 40 Minuten, dann weißt du irgendwann, so, jetzt muss ich ins Hotel, jetzt muss ich schauen, dass ich runterkomme vom Rad und nur mehr ins Bett liegen.
Crazy.
Alter, das ist.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Aber das ist ja dann schon, wenn du dann die letzte Stunde, sage ich mal, immer so hochpresst und vorher schon Intervalle gefahren bist und irgendwann, es baut sich über so ein dreiwöchiges Trainingslager auch immer eine weitere Müdigkeit irgendwie auf. Im Radsport, klar, das müssen die halt können. Genau das, ne? Wenn die irgendwie Rundfahrten und für die Vuelta sich vorbereiten, dass der Körper immer müder wird und trotzdem du hinten immer noch die Wattwerte produzierst. Aber jetzt so als du als Triathlet wärst ja niemals da irgendwie mit jeder, in jeder Session, wo du, egal ob du vor Intervalle gefahren bist oder sonst was, du wärst das Ding ja einfach wahrscheinlich ganz easy hochgerollt, um nach Hause zu kommen, oder? Also das ist ja so, wie war das für dich denn? War das auch das, was nachher den Unterschied gemacht hat, was du geschrieben hast, so der härteste Trainingsblock, den du je gemacht hast, weil du da am Ende immer noch mal so ein, ich sag mal, Race Pace, eine Stunde Race Pace gefahren bist, den Berg hoch, was ja dann irgendwie ganz anders reinkickt, als wenn du einfach irgendwo noch mal eine Stunde hochrollerst. Oder war es einfach so dieser A-Gesamtload und eben mit diesen natürlich deutlich höheren Wattzahlen über die ganze Dauer?
Ja, es war grundsätzlich auch generell die Trainingsload, wie du angesprochen hast, die ist einfach extrem hoch. Und wenn du dann auch noch Schwimmen und Laufen auch noch kombinierst, was schon relativ wenig war bei mir im Vergleich zu sonst, hat man einfach gemerkt, okay, man ist richtig müde, man muss sehr auf die Regeneration schauen, man muss wirklich schauen, dass man seinen Schlaf bekommt. Und der Unterschied ist halt, wenn alle Sachen rundum passen, also eben die Regeneration und man auf die Ernährung schaut und auf das alles achtet, dann sieht man erst einmal, was eigentlich im Training alles möglich ist. Und das war auch der Grund, wo wir gesagt haben, wir wollen auch austesten, quasi, ja, wo sind auch die Grenzen bei mir im Körper, wie weit kann ich im Training gehen? Und dann habe ich einfach gesehen, normalerweise würde ich nach 3, 4 Stunden vom Rad steigen und sagen, boah, das war jetzt aber richtig anstrengend und da sind nur 3 Stunden am Rad zu absolvieren, wo ich sage, da muss ich jetzt durch. Und auch vom Kopf einfach ein Prozess.
Aber bevor wir dann darauf eingehen, was den Unterschied tatsächlich auch ausgemacht hat vom Timing her, was das Essen anbelangt, was die Proteine anbelangt, was die Kohlenhydrataufnahme anbelangt, wie waren dann jetzt wie viele Stunden hast du trainiert, auch im Verhältnis zu sonst? Also du bist ja jemand, der schon, glaube ich, jetzt nicht, also ihr trainiert ja schon auch volumenbasiert. Du bist ja keiner, der nur 20 Stunden pro Woche trainiert. Es geht bei dir wahrscheinlich schon eher so Richtung 30 Stunden pro Woche, wenn du normales Triathlon-Training absolvierst. Wie war das jetzt in der Höhe? Oder wie war das jetzt mit den Jungs?
Ja, die ersten 2 Wochen hatte ich 35 Stunden und das ist mit dieser Qualität auch, ist es schon extrem viel. Also über 30
Ja.
Stunden habe ich ganz, ganz selten, vor allem nicht mit dieser Intensität. Also ich sage, normalerweise bin ich so zwischen 22 und 25 Stunden. Das ist so mein Durchschnitt, aber da nochmal 13, 14 Stunden draufpacken in einem Höhentrainingslager ist schon deutlich mehr, wie ich gewohnt bin.
Mit
Also alles.
Intensität, ne? Das ist halt, was du immer im Kopf haben, was du gerade noch gesagt hast, diese allein letzte Stunde dann noch wieder hoch. Das ist ja einfach. Was ist das für eine Steigerung? Nicht nur vom Volumen, sondern auch von den Intensitäten, die du gefahren bist. Das ist ja quasi gefühlt, wenn man es mal hochrechnet, doppelt so viel, was sonst irgendwie ansteht wöchentlich, würde ich sagen, oder?
Ja, also von der Radbelastung war sicher doppelt so viel wie normalerweise vorher.
Das heißt auch, du hattest jeden Tag so deine 6.000 bis 7.000 Kilokalorien-Tage.
Wenn nicht mehr teilweise, wenn ich dann einen Lauf oder Swim-Session am Nachmittag gemacht habe.
Crazy. Alter, das ist krass. Und also dann, ihr kommt nach Hause und dann ist auch schon Essen fertig oder Shakes fertig oder wie war das jetzt? Das hast du am Anfang gesagt, wie geil es ist, dass du dich um nichts kümmern musst, dann irgendwie Bike-Mechanik guckt, dass das Rad passt und überprüfst? Oder also was war da so die Rahmenbedingungen drumherum?
Genau, geht ja wahrscheinlich schon beim Frühstück los. Ist da auch schon alles abgewogen und so? Erzähl mal, wie so ein Tagesablauf aussieht.
Ja, es ist eigentlich ein Traum. Du stellst das vor, du musst dich halt um nichts kümmern. Gell? Also als Triathlet bist du halt gewohnt, du kommst dann nach einem Training ins Apartment, musst du selber noch kochen, musst dann vielleicht noch das Rad putzen, musst noch Einkäufe erledigen und dann kommst du vom Rad, fahr nach Hause, stellst das Rad zum Mechaniker, der putzt dir das Rad, stellt dir am nächsten Tag den Reifendruck rein, kontrolliert die Bremsen, kalibriert dir noch einen Bauermeter, du musst nichts machen. Kommst nach Hause, das Essen, also wir haben einen Chefkoch von der Premier League dabei gehabt, der wirklich tagtäglich das Essen abgestimmt hat auf die Belastung, auf die Dauer, auf die Intensität. Und das geht halt zack, zack, du kommst hin, nimmst deinen Recovery-Shake, gehst duschen, gehst zum Essen. Und diese Gesamtpackage, du merkst einfach, wie viel mehr Zeit du dann einfach zum Regenerieren hast. Mhm.
Und wann ist Abfahrt und wie ist Frühstück? Also ist da immer, trefft ihr euch dann morgens immer rechtzeitig, also ist irgendwie 8 Uhr Frühstück, alle treffen sich, dann chillt nochmal jeder auf dem Zimmer und Frühstück ist auch schon abgemessen oder wie ist das? Erzähl mal so den Tag.
Genau, es gibt einen Daily Planner, jeden Tag genau durchgetaktet, 7:30 bis 8:30 war meistens das Frühstück, 10 Uhr Abfahrt. So wurde es dann getaktet und 5 bis 6 Stunden, je nachdem wie lang die Einheit war. Später hat es dann das Mittagessen gegeben, dann Massage und dann meistens 19:30 bis 20 Uhr das Abendessen.
Und wer da auch jetzt, man kennt das, die Bilder von UAE, wo die Jungs dann ihre Vorbereitung machen, wird das im Training auch gemacht oder Krafttraining auch noch gemacht oder zumindest Rumpfstabi oder sowas? Oder ist das jetzt in so einem Höhencamp komplett hinten angestellt?
Ja, diese Mobilitätsübungen und Core-Training haben die Athleten schon gemacht, aber jetzt rein klassisches Krafttraining war jetzt bei keiner von den Athleten wirklich dabei. Ich glaube, das hat vielleicht auch die Situation in der Höhe einfach nicht zulassen, weil der extra Aufwand dann zu einer Kraftkammer fahren einfach dann zu groß war für die Athleten. Obwohl ich mir gedacht habe, ich fahre auch noch zum Schwimmen. Also an dem soll es nicht scheitern.
Aber und das Core-Training ist dann immer geplant, angeleitet oder jeder für sich?
Jeder für sich, genau, individuell.
Ah, okay.
Was eben auch noch interessant war zum Essen eben, wie du angesprochen hast, mit dem Abwiegen, ist auch ein großes Thema. Also jeder Athlet muss ja wirklich alles abwiegen. Jeden Tag in der App alles eingeben, wie viel Wasser isst, alles abfotografieren. Und ich bin halt da gesessen und hab aber so viel gegessen, wie ich wollte. Und am Ende war am Teller meistens doppelt so viel oben wie bei den anderen. War ganz lustig, weil ich auch, ja, du hast ein bisschen zuschauen können und so sagen, ja, ich kann jetzt mir da reinfressen, eigentlich, was ich will, und die anderen müssen alles ganz genau abstimmen.
Aber hast du.
Du hast ja auch mal sagen können, ich gehe auch noch schwimmen und laufen.
Das war meine Ausrede. Essen wie.
Aber hast du dann zugenommen oder abgenommen? Weil ich meine, die Jungs, die werden ja schon auch darauf achten, dass sie ihre Makronährstoffe reinkriegen. Also da wird ja keiner jetzt sein. Oder sind da tatsächlich auch welche dabei, wo gesagt wird, so komm, jetzt vor der Vuelta versuchen wir nochmal 1-2 Kilo vielleicht Fettmasse zu reduzieren oder Muskelmasse dazugewinnen? Wie ist das?
Ja, im Radsport ist, glaube ich, das Gewicht eben auch nochmal größer wie bei uns im Triathlon. Weil vor allem für ein Bergfahrer ist Watt pro Kilo ist einfach die goldene Regel und da kommt man nicht drum herum. Und da muss einfach 2-3 Kilo dann abgenommen werden von einer Welt oder von einer 3-wöchigen Grand Tour. Und mein Ziel, also bei den Radfahrern ist es individuell, aber mein Ziel war einfach, das Gewicht zu halten, dass ich wirklich beim Gewicht bleibe. Und wir haben auch dementsprechend die Hautfalten gemessen, also wirklich an jedem Ruhetag die Fettmessung gemacht, um zu überprüfen, quasi, wie sich das verändert im Verhältnis zum Gewicht. Und ich bin am Ende gleich schwer gewesen wie am Anfang vom Camp, aber deutlich weniger Fett gehabt. Also das ist eigentlich genau das Ideale, was wir wollten.
Also die Oberschenkel sind dicker geworden durch die unzähligen Kilometer und durch die hohen Wattzahlen.
Habe ich schon gemerkt, sagen wir mal jetzt letzte Woche in meiner Laufhose, dass mehr spannt wie davor.
Muss wieder ein paar Longruns machen, damit die wieder weggehen.
Aber du bist dann quasi auch direkt aus der Höhe nach Dresden gefahren zum Bundesliga-Rennen oder wie war das?
Ja, also eigentlich war es nie geplant mit Dresden. Dann hat mich das Bundesliga-Team angerufen, der Gigi Pitados ist verletzt, wir brauchen unbedingt einen Ersatz, wir sind momentan Tabellenführer. Und dann habe ich mit Peter gesprochen und gesagt, ja, testen wir was aus. Wir haben ja materialtechnisch auch mit dem neuen Rad und so weiter einige Sachen, was ich nur testen wollte. Wir probieren es voll aus der Höhe, voll aus der Load, einfach so einen Wettkampf rauszumachen und schauen, wie der Körper reagiert. Ja, ein Wunder, dass ich mich dann dementsprechend am Sonntag gar nicht so gut gefühlt habe.
Ja gut, wobei man muss jetzt auch sagen, es war jetzt auch nicht ganz schlecht. Ne? Also es war jetzt schon, klar, normalerweise, du bist glaube ich 16. geworden, oder? Im Gesamtfeld.
14. bin ich geworden, aber ich war bis 600 Meter von Ziel eigentlich an Rang 4, an Rang 5 dabei, ja. Und habe dann wirklich gemerkt, durch die langen Einheiten, durch sehr, sehr viel Training am Radl, dass die Spritzigkeit gefehlt hat. Und am letzten Kilometer, ich habe meine Oberschenkel einfach nicht mehr hochgekriegt. Also das war, ja, das hat an dem gescheitert.
Da war dann einfach Ende.
Ja, da war gut. Ende.
Aber ja. War okay, also war eine runde Sache dann? Oder war es so, dass du gedacht hast, scheiße, das war jetzt ein Fehler, dass ich es gemacht habe? Oder war das einfach ein schöner Abschluss eigentlich von den 3 Wochen?
Also es war einfach, am Ende war es wie ein hartes Training nochmal, um zu sehen, okay, jetzt habe ich so viel am Rad gemacht, jetzt muss ich auch schauen, dass ich im Schwimmen und Laufen nochmal eine Wettkampfintensität reinkommt, und das hat sich einfach gut ergänzt.
Okay, ja, und jetzt bist du jetzt quasi 5 Tage, 6 Tage aus der Höhe zurück und jetzt steckt die Müdigkeit voll drin, oder?
Genau, Höhenloch kickt jetzt aus.
Wie viele Stunden schläfst du pro Tag?
Ja, also ich merke jetzt schon so bei mir immer so 5, 6, 7 Tage danach, dass ich sehr, sehr müde bin, aber das ist einfach wichtig, den Körper wirklich die Zeit geben und einfach nichts zu überstürzen. Und das weiß ich jetzt nach einigen Höhentrainings, aber dass ich in dieser Woche dann nicht pushen brauche, dass ich es wirklich locker nehmen muss. Und ich habe genug trainiert, also ich habe jetzt keinen Stress.
Ja, kannst du das mal den Reiz wirken lassen, das ist ja auch gut. Aber was ist denn jetzt so... Du hast gesagt, du hast super viel gelernt. Natürlich dann spezifisches Teamzeitfahren. Das kannst du jetzt mit 60 km in der Flachen. Das ist jetzt nicht was, ein Skill, den du jetzt wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren sehr häufig wieder brauchen wirst. Aber was sind denn so die Sachen, wo du sagst, da habe ich auf jeden Fall richtig geil was mitgenommen, was ich irgendwie bei mir ändern will oder mit in mein Daily Training einfließen lassen will? Holst du jetzt einen Private Chef, der dich bekocht, dass du noch mehr Stunden machen kannst? Oder also was ist sowas, was du auch realistisch irgendwie für dich sagst, okay, das war geil und das versuche ich irgendwie umzusetzen? Oder nimm das mit?
Ja, also das mit Chefkoch, das würde ich am liebsten gleich umsetzen. Na, vor allem, also die Ernährung, das Timing, aber auch generell menschlich, glaube ich, einfach wie man in so einem Team, wie das einfach ist, dieser Teamgeist einfach, ich glaube, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe und nicht immer nur das Sportliche gesehen habe, sondern auch einfach rundherum Sachen mitgenommen. Ich glaube, das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, da, wo der Ben O'Connor die Etappe gewonnen hat, bei der Tour de France, da sind wir dann, haben wir das Essen gestrichen und sind alle miteinander nach Innsbruck gefahren zum Pizza-Essen. Das war dann ein Feiertag und das habe ich dann auch einfach schön gefunden und habe einfach gesehen, wie man so im Team freien kann und den Teamspirit da quasi miterlebt.
Also das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, weil das ja auch so ein Thema ist, was wir häufig haben und was ja auch so ein klein bisschen, das kann man jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt so an das Januar-Camp denke, letztes Jahr vor Olympia, wo wir uns auch kennengelernt haben, das war ja schon irgendwie für dich eine extrem wichtige Saison. Du wolltest halt die Qualifikation für Paris schaffen. Das war quasi so ein klein bisschen so ein Kickoff im Januar mit Fred zusammen. War so ein bisschen ja fernab von der österreichischen Nationalmannschaft. Aber was da ja gepasst hat, und das hat man ja gemerkt, das war ja dieser Spirit. Also das war ja so eine gewisse Leichtigkeit, die da geherrscht hat. Ihr habt ja trotzdem saugut trainiert. Jetzt natürlich überhaupt kein Vergleich zu dem, was du jetzt beschrieben hast in den 3 Wochen in der Höhe. Aber wir haben ja oft auch schon darüber geredet, dass halt so dieses... Mit wem fährst du im Trainingslager? Wie fühlst du dich da? Wie ist auch der Umgang miteinander? Also hast du eine Konkurrenzsituation, gerade wenn es in den Nationalmannschaften ist oder in den Trainingsgruppen, geht es vielleicht auch manchmal darum, dass man sich womöglich irgendwelche Plätze wegnehmen kann oder nicht und sich da vielleicht nicht so ein bisschen die Butter vom Brot gönnt. Wohingegen halt, wenn man mit Leuten trainiert, die man gerne mag, das dann ja eher doch so ein gegenseitiges Pushen ist. Also kann man das vielleicht so ein klein bisschen vergleichen, dass du einfach gemerkt hast, dass es für dich extrem wichtig ist, Menschen um dich rum zu haben, mit denen du dich wohlfühlst und mit denen du dich eher quasi pushen kannst, nach vorne pushen kannst, als dass die dir Energie kosten?
Ja, genau wie du beschreibst, einfach das Rundum, also das Umfeld ist so entscheidend. Ich meine, du kennst es ja als Trainer nur besser, ein Athlet braucht sein Umfeld, braucht einfach rundherum das Gefühl, dass er sich wohlfühlt. Und das haben wir in Lanzarote auf jeden Fall gehabt. Wir haben, der Spaß ist nicht zu kurz gekommen. Und auch einfach menschlich mit dem Fred, aber auch mit dem Fritzl, den habe ich jetzt gerade in Hamburg eher wieder getroffen. Es war einfach interessant zum, ja, es war einfach eine schöne Zeit. Und das war jetzt einfach so, so schön zum Sehen, in so einer Gruppe, die Teamdynamik und einfach wie viel man mitnehmen kann. Und ich glaube, ich war in die drei Wochen einfach, ja, einfach glücklich, weil ich ein super Umfeld gehabt habe. Und das wirkt sich aufs Training sehr, sehr positiv aus.
Aber ist ja jetzt schon auch schwer, das quasi zu transportieren. Wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben. Und im Radsport ist natürlich, also A, ist es, muss man ja sagen, eine andere Sportart, weil halt einfach, es ist eine Individualsportart, aber im Team wird halt füreinander gefahren. Also jeder, der schon mal irgendwie einen Anfahrer gesehen hat im Finale, der weiß, dass der Sprinter natürlich die Etappe gewinnt, aber der ihn halt in die Position bringt, dass er die Etappe gewinnen kann, dem gebührt mindestens der gleiche Anteil. Und ich glaube, das ist im Triathlon ja doch anders. Also vielleicht müsste das vielleicht so sein, gerade auch im ITU-Circuit, wo du ja, ich glaube, einige Nationen haben das sogar, wo sie wirklich Top-Schwimmer haben, die dann dafür sorgen, dass halt die Athleten, die nachher sehr gut laufen können, auch entsprechend auf dem Rad nach vorne gebracht werden und sowas alles. Aber der Teamgedanke, der fehlt ja so im Triathlon eigentlich. Und man redet ja oft darüber, wie kommt es, dass es keine Profiteams gibt. Also es gab ja mal so dieses Commerzbank-Team, Dresdner Kleinwort-Team, Team Erdinger Alkoholfrei hat es ja auch irgendwie eine Zeit lang mal ganz gut zelebriert, wo zumindest dann diese Camps im Januar im Lanzarote oder dann halt auch mal in Plaitas gemacht wurden. Aber denkst du, dass der Rahmen da wäre für so ein wirklich Profiteam, was ähnlich aufgestellt ist wie im Radsport, wo dann aber halt Individualathleten dabei sind? Bahrain 13 ist jetzt irgendwie ein schlechtes Beispiel, weil das ja einfach nur so eine zusammengekaufte Truppe ist, aber das BMC-Team kann man vielleicht noch als Beispiel nehmen. Denkst du, dass die Zeit mittlerweile reif wäre, dass es sowas im Triathlon noch geben könnte, wo halt einfach ein professionelles Umfeld geschaffen wird, wo Athleten unterschiedlicher Nationen zusammengefasst werden unter einem großen Hauptsponsor und halt einfach so vorangebracht werden?
Ja, ich bin mir sicher, dass das funktionieren würde im Triathlon und dass es auch an der Zeit wäre, aber am Ende ist es immer eine finanzielle Geschichte. Also wenn ich als in einer Working Role bin, als Helfer mehrere hunderttausend Euro im Jahr verdiene und abgesichert bin, dann ist es ganz was anderes, wie wenn ich dann als Triathlet vielleicht für jemand anderen fahren muss oder im Dienste bin und dann am Ende, sagen wir mal, einen Handschlag kriege und sage, super gemacht, aber ich muss ja irgendwo wo schauen, dass ich selbst über die Runden komme. Und deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall eine finanzielle Entscheidung. Und ich glaube, da ist einfach der Triathlon, was das angeht, doch einfach nur Weiten entfernt, wie im Radsport.
Hätte es ja auch nur möglich eigentlich jetzt erstmal, wenn du Kurzdistanz oder irgendwie im ITU-Zirkus unterwegs bist, weil das dann irgendwie da Teamtaktiken sind und geschwommen wird zusammen und auch dann auf dem Rad irgendwer das Zepter irgendwie in die Hand nimmt und da irgendwie was versucht, weil da Windschattenfahren erlaubt ist, aber was willst du da jetzt beim 70-3, gut, kannst du halt auch machen und auf irgendwen warten oder irgendwer teamtaktisch sagst, was versuchen natürlich, aber da muss man schon extrem aufpassen, dann einfach mit dem Windschatten fahren und Triathlon ist dann halt doch auch natürlich irgendwie von der Grundstruktur schon mal ganz anders als Radsport, ne? Also ich meine, das war schon geil, was du gerade gesagt hast, dass dann die Jungs im Trainingslager auch Feiertag ist, wenn Ben O'Connor bei einer anderen Rundfahrt gewinnt. Und das ist, also ich habe da wirklich auch, was Nils gerade gesagt hat, das habe ich schon, da habe ich mir so oft schon Gedanken drüber gemacht, weil das, keine Ahnung, ich es auch im Triathlon so geil finde, aber ich bin auch noch nie auf eine Lösung gekommen, wie sowas funktionieren könnte überhaupt, weil es fehlt ja dieses, dass man miteinander wirklich was macht, ne? Und das dann auch, keine Ahnung, wenn jetzt einer im Team Hawaii gewinnt, dass dann auch irgendwie alle was davon abbekommen und irgendwie das geteilt wird, weil jetzt oder alle, die auch in Hawaii gestartet sind dann oder was auch immer, also wie es dann im Radsport ist. Und das ist ja, das ist Triathlon halt viel zu sehr ein Individualsport und ein Einzelsport und Radsport ist ja wirklich kein, also alleine verlierst du, das ist ein Teamsport, du brauchst ein Team. Das ist genauso, du kannst auch nicht gegen 11 Mann alleine Fußball spielen, aber als Triathlet kannst du halt auch alleine gewinnen und brauchst halt kein Team. Und ich glaube, das ist so, diese Grundstruktur ist halt dieses Ding. Die einzigen, die es schaffen könnten, um Gedanken zu Ende zu bringen, sind dann wirklich so die Verbände am Ende des Tages, die so eine ähnliche Struktur irgendwie bringen könnten und vielleicht dann auch über Mittel finanzieren könnten.
Oder halt Sponsoren, ne? Weil ich wollte, das ist gerade das, was du gesagt hast, wollte ich halt sagen, dass wenn du dir anguckst, die Norweger, die es ja im Grunde genommen klein bisschen so machen, also ich meine, wenn du jetzt auch schaust, was Kasper Stornes dieses Jahr jetzt für eine Saison hatte, der halt einfach jetzt sehr viel mit den anderen beiden zusammen trainiert, die Dänen machen es ja eigentlich auch immer in Perfektion vor, wo die Gesamtstruktur eigentlich so ist, dass sie sich auch im täglichen Training gegenseitig pushen, weil halt einfach die Vereine sowohl in Kopenhagen als auch in Aarhus sehr, sehr gut organisiert sind, wo du halt einfach viele Leute hast und dieses Wohlfühlgefühl, das, was Jeppe eben beschrieben hat, halt da ist. Und ich glaube, letztendlich ist es alles eine Frage des Geldes. Und im Radsport ist halt einfach sehr, sehr viel Geld drin, weil halt Radsport immer noch eine der Sportarten ist, wo du als Sponsor unglaublich viel Fernsehzeiten akquirieren kannst. Also das vergessen die Leute halt immer. Aber wenn ich jetzt im Radsport mein Geld investiere, werde ich halt einfach sehr, sehr viel gesehen im Fernsehen. Und wenn man gesehen hat, wie die Tour de France viral gegangen ist, das fehlt im Triathlon natürlich. Auf der anderen Seite werden halt auch im Triathlon die Summen nicht gezahlt, die im Radsport gezahlt werden. Du hast es gerade gesagt, Schäbe, ich glaube, der durchschnittliche UCI-Fahrer verdient mittlerweile 400.000 Euro im Jahr.
Ja.
Das ist schon wirklich, das ist wirklich krass. Also das heißt, dass die schlecht verdienenden Jungs 150.000 bis 200.000 mit nach Hause nehmen. Und ich glaube, da bist du im Triathlon-Sport schon ganz, ganz vorne mit dabei, wenn du das verdienst. Aber was ich halt oftmals denke, ist, dass wenn du halt wirklich Charaktere zusammenfasst, ich meine, wenn du so dich jetzt anguckst, Schäbe, wenn man sich Fred anguckt, wenn man sich einfach auch anschaut, wie Tom das jetzt präsentiert hat auf YouTube, das sind natürlich jetzt keine Hörerzahlen, die irgendwie die großen Firmen hervorholen, aber es gibt ja schon auch Charaktere, die gerne zusammen trainieren würden, die sich gegenseitig befruchten würden, und wenn du das halt dann entsprechend platzierst, glaube ich eigentlich schon, dass es auch für Sponsoren interessant wäre, da mal was auf die Beine zu stellen, weil ich glaube, dass du auch im Triathlon alleine schwerer gewinnst, als wenn du eine gute Gruppe hast. Denn genau das, was Jeppe eben beschrieben hat, ist ja das, was die Norweger vom Großteil der anderen unterscheidet, dass sie halt einfach ein unfassbar professionelles Umfeld haben, sich wohlfühlen und denen alles abgenommen wird. Oder vieles abgenommen wird, jetzt mittlerweile vielleicht auch nicht mehr so. Oder wie siehst du das, Jeppe? Ich meine, steckst da am meisten drin und kannst es am besten.
Ich sehe das eh genau gleich wie du. Im Triathlon, Triathlon ist eine andere Sportart, das muss man sagen. Da wird das Rennen einfach entschieden bei sich selber. Also quasi, da wird man auch keinen Teamsport draus machen können. Das Team kommt dann eher zu tragen im täglichen Leben, im Training. Und wie du angesprochen hast, wenn man da rund um den Support hat, Trainingskollegen, mit denen man gut auskommt, eben Sponsoren, finanzielle Mittel, um das zu professionalisieren und das Team rundherum gut aufbaut, dann ist da auch sehr, sehr, sehr viel mehr möglich im Triathlon. Aber rein von der Renndynamik glaube ich einfach, dass sich im Triathlon da nichts ändern wird, beziehungsweise soll sie oder muss sie da was ändern. Triathlon ist einfach ein Einzelsport und ich glaube, ja, das soll auch so bleiben und da ist auch irgendwo gut so, weil am Ende gewinnt dann auch der Beste.
Ja, finde ich auch ein super, super spannendes Thema, weil das ja auch schon oft angegangen wurde und ich glaube, es war sogar so bei Commerzbank-Team, dass da dann zum Beispiel die Athleten so Kleinigkeiten, Flugbuchung, weißt du, oder Reisebuchung, dass dann, da musstest du dich nicht drum kümmern, dass halt nicht gesagt wurde. Also da wurde dann einfach gesagt, so, ich möchte jetzt beim Ironman Kopenhagen am Wochenende starten. Und dann war da halt einfach die Person, die verantwortlich ist, sich um den Flug zu kümmern, dass du am Flughafen abgeholt wurdest, dass das Hotel gebucht wurde. Und das sind ja schon so Kleinigkeiten. Das klingt jetzt alles immer total banal, aber Chabe weiß das, wenn du halt selber dich darum kümmern musst, dann ist irgendwie womöglich das Rad nicht mitgekommen, so wie in Hamburg, wo du starten wolltest oder gestartet bist. Das sind ja so viele Kleinigkeiten, die sich halt summieren und das ist dann ja immer ganz schnell am Tag eine Stunde, anderthalb Stunden, die weg sind. Und wenn du die halt zur Regeneration hast, anders sind halt solche Trainingslager wie Chabby, was du jetzt beschrieben hast, nicht möglich. Und wenn du das halt, keine Ahnung, auf 20, 30, 40 Wochen im Jahr hochrechnest, macht das natürlich den Unterschied. Also das ist einfach
auch
schon...
Auch für Rennen.
Absolut.
Wenn du überlegst, als Triathlet, das Rad packen, die ganzen Sachen, die du brauchst und du fliegst dann irgendwo hin, dann Startanlagen abholen, sonst was.
PTO-Support.
Also, ja,
PTO-Support,
genau.
Freds Rahmen bricht auf dem Weg von der Höhe nach Vancouver. Und Cube kümmert sich darum, dass ein Rahmen hingebracht wird und die Jungs der PTO bauen das auf und er steht am nächsten Morgen da und hat davon letztendlich gar nichts mitbekommen. Also das ist das und jeden anderen Athleten wird es brechen, weil du halt gar nicht die Möglichkeit hast und gar nicht starten kannst.
Aber genau wie du sagst, ich habe oben mit den Athleten gesprochen, die jetzt zur Polenrundfahrt gefahren sind als Vorbereitung und dann habe ich auch ein bisschen so drüber geredet, wie das jetzt ist mit Radl, wo fliegst du hin und da haben sie mich so angeschaut, wie war es mit Radl? Sie sind noch nie mit Rad geflogen. Sag ich, was? Das ist der Unterschied.
Man kann mit dem Fahrrad
mit Handgepäck.
Handgepäck.
Die sind noch nie mit dem Rad
vielleicht geflogen. Die Radschuhe.
Das ist der Unterschied.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Das ist crazy.
Ja, ah, ja.
Es ist schon Wahnsinn. Chebbe,
wann Wechsel?
Ich habe schon gesagt, also rein vom Training her ist es als Radfahrer natürlich schon leicht. Also es ist schon so vom Lebensstil her, du kannst lang ausschlafen, du fährst um 10 weg mit dem Radl und bist dann eigentlich ja 4, 5 spätestens fertig und hast den ganzen Nachmittag, Abend frei. Aber was man
aber
nicht vergessen
darf...
Aber sitzt
halt auch mit irgendwelchen Teamkollegen rum, ne? Also du bist ja auch nicht mit der Family dann zu Hause immer.
Nein, das schon, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass das Rennfahren Beinhaut ist. Mhm. Also da... Ja. Da muss ich fast sagen, ist Triathlon noch ja, human dagegen einfach. Also haben wir ein Rennen und dann ist vorbei. Und am Ende ist Radsport schon wirklich sehr, ja, ist einfach beinhart.
Aber was war jetzt so, hattest du schon die Möglichkeit, mit Peter zusammenzusitzen und so ein kleines Fazit zu ziehen? Oder kommt das jetzt noch oder habt ihr das auch währenddessen schon gemacht? Ich meine, das ist ja auch was Besonderes, dass du deinen Trainer über einen Zeitraum von 3 Wochen wirklich auch im Daily Business hast. Das ist ja auch etwas, also auch jetzt ich aus Trainersicht, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich wirklich so um die Athleten zu kümmern, das ist ja auch als Trainer ein finanzieller Punkt. Also er ist ja auch letztendlich durch jetzt Australian Institute of Sports oder Australian Cycling abgesichert, aber wird ja vom Profiteam wahrscheinlich auch noch ein bisschen was bekommen. Aber sich so um die Athleten kümmern zu können, das ist ja auch ein Riesengeschenk.
Das war ja auch der Riesen-Benefit, wo wir gesagt haben, wo haben wir schon die Möglichkeit, 3 Wochen tagtäglich mit meinem Coach zu trainieren. Der sieht mich dann einfach ganz von einem anderen Winkel nochmal. Und ich war mit ihm im Apartment und das war einfach, wir haben jeden Tag über das Training reden können, jeden Tag über die weitere Saisonplanung, aber auch um Ziele, Visionen auch in der Zukunft. Und wie du sagst, zahle mal an Trainer 3 Wochen, der tagtäglich mit dir mitfährt, das ist auch wieder ein finanzieller Punkt und das war auch ein Riesen-Benefit, um das einfach zu nutzen.
Mega cool. Was sind da die Ziele und Visionen, zumindest die du teilen magst? Ja, ist Hawaii Sieg, eigentlich ist ja die Vision die Medaille in LA 28. Also aber das eine schließt ja das andere auch nicht aus.
Ja, also ich glaube, das habe ich eh schon öfter gesagt, für mich ist 100% auf jeden Fall der Fokus auf die Spiele in LA. Also das ist mein sportlicher Höhepunkt für die kommenden Jahre und die Vision oder das Ziel habe ich auch schon länger und alles, was danach kommt, ich glaube, mir hat es ja immer in Walchsee auch gesehen, also ich glaube, die längeren Distanzen oder Halbdistanz, das liegt mir auf jeden Fall, was dann noch kommt, das sehe ich eh, aber rein vom Kopf her ist wirklich bis LA der Fokus auf der Kurzdistanz und alles andere rundherum einfach nur einmal reinschnuppern.
Du hast ja gerade schon angesprochen, Walchsee. Lass da auch noch mal ganz kurz eben reingehen. Deine erste Mitteldistanz, ein Start, ein Sieg. Es war ja aber, glaube ich, ein harter Kampf, da wirklich oben auf dem Podium zu stehen am Ende. Aber wie war es für dich? Also jetzt auch verglichen mit den Kurzdistanzrennen, Non-Drafting, Zeitfahrrad, dann doch mal ein bisschen länger? Oder war es am Ende Gefühle relativ ähnlich, nur halt hat doppelt so lange gedauert?
Ja, also es war der Druck natürlich vor Walchsee schon etwas hoch. Ich glaube, bei meinem letzten Instagram-Post davor habe ich mindestens 40 Kommentare gehabt mit das gewinnst du locker oder easy win. Hat jetzt auch nicht unbedingt gut getan, das davor. Also es war natürlich motivierend, weil sehr viele Athleten, aber generell rundherum Leute gesagt haben, das muss da liegen, eine Halbdistanz. Und ich habe auch gewusst, dass es liegt, aber du musst es erst einmal umsetzen. Das ist das Riesending. Voll. Du musst einmal erst die Halbdistanz machen und schauen, okay, was kommt da wirklich auf jemanden zu? Und am Ende, glaube ich, habe ich den Druck dann gut umgewandelt in Walchsee, in dem Sieg, aber es war auf jeden Fall nicht geschenkt. Nein.
Und eigentlich muss man das ja einleiten schon vorher. Du bist ja einen saustarken Halbmarathon gelaufen in Wien. Beim Halbmarathon 1:06 oder sogar 1:04. Nee, 1:06 war es, oder?
1:05,
genau. Goldene Mitte, also brutal schnelle Zeit. Also ich glaube, da gibt es wirklich nicht so viele von den deutschen Top-Athleten, die eine 1:05 im Halbmarathon stehen haben. War das, hast du dich da spezifisch drauf vorbereitet oder war das so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt oder wie war das? Oder war das auch vielleicht sogar wirklich schon, dass du gesagt hast, nee, du willst Walchsee machen und willst vorher mal einen schnellen Halbmarathon rennen?
Also der Halbmarathon, das war drei Tage vorher habe ich entschieden, dass ich da mitlaufe. Das war wirklich rein aus dem Training, das muss ich wirklich dazu sagen. Das war aus dem Kurzdistanz-Vorbereitungsblock und hat sich ergeben, weil mein Vater in Wien eingeladen wurde, also quasi für den Marathon da, und hat gesagt, ich habe eine Begleitung, ich habe da so, der hat so ein Package gewonnen bei uns im Ö3, und der hat dann gesagt, ich würde gerne die mitnehmen, aber du kannst dann ja gleich einen Halbmarathon auch mitlaufen. Dann sage ich, ja, stimmt, ich frage meinen Peter, ob es Sinn macht, und dann habe ich mich 3 Tage vorher entschieden und habe auch gesehen, ich habe gut gearbeitet über den Winter, die Laufform hat sich verbessert, was ich aber dazu sagen muss, 1,5 am Halbmarathon, für mich super Zeit, also wirklich bin ich sehr, sehr zufrieden, aber ich glaube, in der Kurzdistanz, in der Szene, wo ich wirklich gegen die Athleten, die ich messe, kann das halt jeder. Und das muss man wieder in der Perspektive so setzen, okay, morgen Pearson ist 1:01, also 61 Minuten am Halbmarathon gelaufen. Und da gibt es Athleten, die laufen 4-5 Minuten schneller, wie gegen den ich aber auch dann konkurrieren muss in der Kurzdistanz. Und deswegen sage ich, es war eine super Zeit für mich, aber ich weiß, da ist noch ein langer Weg, vor allem im Laufen, dass ich da wirklich an der Weltspitze im Triathlon herankomme.
Auf der Kurzdistanz.
Auf der Kurzdistanz.
Das ist das, was ich meinte. Ich habe jetzt wirklich an die Langdistanzathleten gedacht, die natürlich auch anders trainieren. Also das ist ja auch wieder das Thema der Spezifität. Aber das ist für die Kurzdistanz, und da wird einem das halt auch mal wieder wirklich bewusst, wie schnell die Jungs halt einfach sind. Also das ist jetzt auch gerade wieder am Wochenende T100 in London, Hayden Wild. Der ist halt einfach vor seinem Sturz, wo er sich die Schulter gebrochen hat, eine 28 über 10 gerannt. So, und das ist halt einfach, die rennen dann halt auch eine 1:02, 1:03 im Halbmarathon.
Das 27:40 oder sogar.
War es sogar unter 28?
Ja,
kann
unter
sein.
28, ja, ja.
Noch schlimmer. Also ist ja noch brutaler, 27:40. Das ist ja wirklich so abartig schnell. Also, aber nichtsdestotrotz, was für dich eine gute Zeit. Also ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, alter Chebel, da ist was passiert im Winter. Das hat man schon gemerkt.
Na, mir hat's ja extrem gefreut, aber ich will ja auch nur damit sagen, dass ich jetzt nicht die Füße hochnehmen kann und sage, ja, ich bin
Nein.
Hast du ja nicht. Du bist ja jetzt direkt in den Radblock gestartet, damit du halt morgen Pearson schon auf dem Rad abstellst, damit du gar nicht so schnell laufen musst. Dann ist das Ding doch auch geritzt. Ja. Aber du hast jetzt gesagt, um das abzuschließen, war hart und war ein harter Kampf, aber hat jetzt schon richtig Bock gemacht, dass du das so ein bisschen wegdrücken musst erstmal, dass das, okay, nee, Fokus ist LA und ich weiß, es liegt mir, ist jetzt erstmal abgehakt, ich hab's gemacht. Oder ist auch so, dass du gesagt hast, das war schon auch ganz geil.
Es war auf jeden Fall geil. Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Wobei ich muss auch ehrlich sagen, es waren jetzt nicht wirklich die Granaten am Start, die ich sehe. Also das muss man auch wieder einfach ehrlich sein und sagen, okay, das war ein gutes Rennen von mir, aber so richtig, richtig gute Athleten waren eben nicht am Start. Ich meine, der Johnny Brownlee ist jetzt rein vom Namen her sicher besser, wie er momentan leistungsmäßig drauf ist. Aber grundsätzlich weiß ich schon, dass bei anderen Rennen dann schon ein bisschen mehr gefragt ist, um da zu gewinnen.
Aber wie wäre es jetzt gewesen, wenn von der PTO eine Einladung gekommen wäre zum T100? Da hättest du nicht abgesagt. Oder hast du die Wildcard womöglich sogar schon angeboten gekommen und hast gesagt, nee, passt mir nicht rein?
Ich habe sogar angefragt um eine Wildcard für London jetzt zum Beispiel, was das Wochenende ansteht. Habe auch leider keine Rückmeldung und irgendwas bekommen. Also es ist einfach schwierig, dass man da reinkommt. Finde ich schade, weil ich glaube, es sind sicherlich Athleten da auf der Startliste, wo ich mir einfach trauen sage, dass ich vom Niveau auf jeden Fall die im Griff habe.
Das finde ich auch echt krass.
Super, und ich habe die Möglichkeit also, nicht.
Finde ich auch.
Ich habe die Möglichkeit also nicht im Ranking, dass ich mich...
Genau, das ist das Ding. Du bist halt nicht im Ranking, weil du nicht irgendwie jetzt... Du hast halt Weichsee gewonnen, hättest du jetzt irgendwie Ironman Pro Series Podium gemacht oder so und wärst aus dem Nichts gekommen, zack, wärst du in London auf der Startliste. Also gebe ich dir Brief und Siegel drauf, weil, also ich hatte da mit Fred drüber gesprochen, bei manchen Rennen war es ja jetzt so, oder jetzt auch in London waren ja auch super viele Absagen wieder und dann standen ja echt Leute drauf auf der Liste, die da kannst du dich wahrscheinlich nachts um 3 wecken oder viele andere Athleten auch, die Bock hätten zu starten und da eben nicht irgendwie auf dem T100-Radar auftauchen, weil man noch nicht irgendwie bei einem 70-3 mal ein halbwegs gutes Ergebnis gemacht hat. Also das ist halt das, was ein bisschen schade ist, finde ich auch, dass die nicht da ein bisschen die Fühler weiter ausstrecken und zu gucken, okay, welche Kurzdistanzler haben dann vielleicht schon mal eine Mitteldistanz gemacht und die auch gut abgeschlossen, dass es irgendwie auch performancemäßig so bleibt. Aber ja, das ist halt krass. Also das ist genau das, was du was du sagst, ist echt schade. Weil das hätte man natürlich schon noch gern gesehen, dich dieses Jahr bei so einem starken Feld nochmal beim 70-3 irgendwo. Weil wie du gesagt hast, dieses Jahr am Ende auf der Kurzdistanz passiert nichts Großes mehr oder generell nichts Großes und man kann viel wagen. Hast du es denn nochmal vor, dass du dich irgendwo nochmal meldest für eine Mitteldistanz oder bleibst du beim Weichsee 1 von 1 und dann in die LA Prep?
Ja, also der Plan wäre schon nur am Ende vom Jahr eine Halbdistanz zu machen. Eben, ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, eine T100 auch zu starten, aber wie angesprochen, ist einfach schwierig, da reinzukommen. Und ich verstehe es auch nicht ganz, sagen wir mal, wenn es schon eine Show sein soll, marketingtechnisch, dass man dann eigentlich, ob ich da jetzt 7, 8 oder 9 Deutsche am Start habe, dann glaube ich, würde es einfach mehr Sinn machen, dass man vielleicht für die ein oder andere Nation dann die Athleten auch einladet, weil am Ende, ob jetzt 5 oder 8 Deutsche am Start ist, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Aber wenn jetzt vielleicht da Österreicher, da Schweizer und da noch jemand anderer am Start war, hast du halt noch da mehr Zuschauer, weil wenn jeder kennt, wenn jemand von der Nation am Start ist, dann schaut man einfach anders auf das Rennen oder einfach, ja, schauen wir auch lieber zu, wenn man persönlich auch kennt. Aber am Ende, mein Fokus ist jetzt auf der Kurzdistanz und wenn es nicht klappt, dann ist so. Also ist für mich jetzt kein sportliches Ziel, heuer da wirklich irgendwo dabei zu sein. Für mich war Weichsee super wichtig, daheim zu präsentieren. Und wenn es am Ende noch eine Halbdistanz irgendwo gibt, dann werde ich da auf jeden Fall noch was machen.
Aber es ist ja auch letztendlich mal ein ganz anderer interessanter Ansatz. Der Peter Leo ist ja, ich hatte ihn nämlich eben nochmal geguckt, wer, so habe ich ihn auch tatsächlich kennengelernt. Sehr, sehr interessanter Podcast mit Joël Filliol, Rethinking Endurance Training. Da ist Peter als Gast eingeladen. Da geht es primär tatsächlich auch so um diese Entwicklung der U23-Fahrer. Habe ich auch schon einige Male im Podcast drüber gesprochen. Und ich denke, er wird ja auch einer sein, wenn man das jetzt auch so sieht, was du erzählt hast mit dem Höhentrainingslager, jetzt mit dem Team. Der wird ja innovativ an die ganze Sache rangehen, kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch eher so ein klein bisschen volumenbasierter trainieren. Würde er denn jetzt sagen, und ich rede jetzt nicht von 28 und 27, da geht es ja letztendlich auch darum, die Punkte zu sammeln, die du ja auch sammeln musst, um dann halt einfach in LA entsprechend dabei zu sein. Aber ist er denn der Meinung, dass sich das ausschließt? Oder ich finde tatsächlich eher, dass so, also T100 wahrscheinlich sogar noch eher als 70-3, aber das haben ja auch viele andere Athleten schon gezeigt, dass man ja auch beides, wie gesagt, nicht unbedingt im letzten Jahr, aber ich denke so bis, also auch im nächsten Jahr, 26, das ist ja jetzt kein Spagat, wie jetzt irgendwie Ironman oder olympische Distanz, sondern 2, 3 Halbdistanzen einbauen, das passt ja auch gut in Training für die olympische Distanz. Oder sagt er eher so, nee, das ist Schwachsinn, das macht keinen Sinn.
Na, genauso wie du sagst, also ganz im Gegenteil, das schließt sich nicht aus, sondern das ergänzt sich sogar sehr gut. Also eine Halbdistanz oder vor allem die Distanz, die bei einem T100 gefragt ist, kann man aus der direkten Vorbereitung von Kurzdistanzrennen super umsetzen und ich habe auch nachweislich sogar diesen Benefit einfach gespürt, diese 2 Stunden am Rad. Habe danach super Radbauer gehabt, auch für die Kurzdistanzrennen. Also der Peter ist da auf jeden Fall auch nicht abgeneigt, solche Rennen einzubauen, wenn es in den Plan reinpasst, im Aufbau. Und ja, ich bin überzeugt und er sich auch davon, dass sie das nicht ausschließt, sondern dass sie das sogar gut ergänzt. Ironman, also Langdistanz, sagen wir mal, ist damit ganz eine andere Sache. Ja. Genau, definitiv. Das kann man nicht vergleichen, aber eine Halbdistanz ist kein Thema. Also es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Aber wie war das? Du hast in Rot zugeguckt, als Fred gestartet ist. War das so, dass du gedacht hast, oh Gott sei Dank, habe ich da noch Zeit bis 29? Oder war das sogar auch so mit den Erfahrungen jetzt von Weichsee und jetzt vielleicht sogar auch mit dem Camp, wo du ja auch gemerkt hast, so diese langen Radausfahrten am Ende nach 5 Stunden da nochmal so ein Pass mit 360 Watt hochfahren. Das ist ja, also da würden sich Langdistanzler, glaube ich, auch die Finger nachlecken. Das geht eher schon Richtung spezifische Ironman-Vorbereitung. Ja, ist das so ein klein bisschen im Hinterkopf, dass du denkst, ich meine, du wirst ja mit Fred auch danach gesprochen haben. Bock hättest du da auch drauf? Sind das so ein bisschen, also so ein kleines Herz, was da schon pocht? Oder ist das wirklich noch so weit weg, dass du sagst, nee, da habe ich echt noch viel Zeit?
Ja, also da, wo ich am Solarer Berg gestanden bin und einfach gesehen habe, wie da der Fred drauf hat und die Athleten, dann haben wir schon gedacht, boah, das ist schon echt cool. Also das macht schon richtig, richtig Bock. Aber dann, wo ich einen Fred im Ziel gesehen habe und wo ich mit dem geredet habe, haben wir einfach nur gedacht, zum Glück muss ich das nicht machen.
Aber war es wirklich Fred, die du jetzt da gesehen hast, oder hast du erst gesehen, so schnell wechseln und schwimmen wie Schombi und dann wegfahren? Das kann ich vielleicht auch.
Ja, also wo ich da einen Schambi gesehen habe, ich bin ja direkt an der Wechselzone gestanden. Ich habe mir echt gedacht, was macht der Typ? Der ist ja komplett irre. Aber er hat's einfach bewiesen, was er ja einfach für ein Kämpfer ist und was für ein Racer er ist. Also es war ja war echt spannend zum Zuschauen in Rot. Wo ich sehr, sehr gerne da dabei war, mal an Fred ein bisschen supporten. Aber wie gesagt, im Ziel die Gesichter oder wie sie dann rausgehumpelt sind, gegangen sind, da haben wir kurz gedacht, ja, zum Glück kommt es erst in ein paar Jahren auf mich zu.
Ja gut, aber dass es auf dich zukommt, das scheint ja schon mal festzustehen, weil es gibt ja auch viele Kurzdistanzler, die sagen, den Quatsch mache ich nie, aber das scheint ja bei dir dann nicht der Fall zu sein.
Ja, das, ich meine, wenn man ein richtiger Triathlet sein will, dann muss man aber Langdistanz machen. Ja. Da kommt man nicht drum herum, oder? Also, das geht auch nicht.
Absolut, cool. Absolut recht hast du das wollte ich sagen. Aber ich finde es geil, dass du, L.A., ich meine, wir haben da beim letzten Podcast schon viel drüber gesprochen, da hast du ja auch gesagt, ey, jetzt London, Paris super geil und ich habe mega Bock zu starten, aber ich bin nur da zum Lernen und L.A. will ich performen und am Ende, es wird ja super spannend zu sehen, wie der Weg dahin geht. Ich wollte dich aber noch fragen, wie siehst du, weil alle darüber reden, so Kurzdistanz, Mitteldistanz, die Kurzdistanzler kommen hoch, es wird immer schneller. Wie siehst du denn das auf der Kurzdistanz? Also wie ist da die Entwicklung? Weil da ist ja doch, ich sage jetzt mal in den Medien, auch bei uns im Podcast immer deutlich, deutlich weniger Fokus oder fast gar kein Fokus drauf. Und wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Also siehst du da, dass du, wenn du dich jetzt einfach weiterentwickelst, dann auch in L.A. Automatisch weiter vorne bist? Oder passiert da gerade, wenn du irgendwie die noch jüngere Generation anguckst, die jetzt irgendwie hochkommt, kommt da auch nochmal eine neue Leistungsklasse wieder hoch, was auf der Kurzdistanz passiert?
Ja, also das Level auf der Kurzdistanz, das ist ja kein Geheimnis. Also das wissen wir eh alle, ist einfach extrem hoch. Und es ist kein Zufall, wenn der Hayden Wild oder Leo Bescher und wenn er Jelle Gaines oder Martin van Riel dann auf eine Halbdistanz gehen und eigentlich das dominieren oder wie die Norweger schon vor 2, 3, 4 Jahren das gemacht haben, dass du einfach mal das Grundlevel auf der Kurzdistanz brauchst, damit du dann auch auf die längeren Distanzen performen kannst. Aber ich sehe schon, dass immer von olympischen Zyklus von Zyklus zu Zyklus eigentlich immer das Level höher wird. Und man hat es auch heuer gesehen im Weltcup, das sind 2005, 2006er Jahrgänge, die richtig brutale Leistungen haben. Und ich glaube, das Level wird wirklich jedes Jahr höher, in der Kurzdistanz auch. Immer in der Halbdistanz sowieso, aber auch in der Kurzdistanz ist nach wie vor das Level höher. Wenn man jetzt verfolgt, was so ein Matt Hauser zum Beispiel abliefert, dann sieht man einfach, der ist so komplett in allen Disziplinen. Und die Zeiten, die er dann draufläuft, das ist schon echt beeindruckend.
Aber was zieht ihr da für Schlüsse draus? Also ist das, wie beeinflusst dich das? Oder ist es so, dass du da wirklich nur auf dich guckst und sagst, nee, ich kann einfach nur das beeinflussen, was ich kann. Ich kann nur meine Entwicklung beeinflussen. Oder guckst du auch einfach jetzt auch tatsächlich auch bezogen auf dieses 3-Wochen-Camp, dass du denkst, vielleicht müssen wir auch einfach noch mehr Risiken eingehen, vielleicht die Volumina noch höher fahren oder noch mehr Höhenketten machen oder was auch immer. Also wie schaust du darauf oder wie schaut ihr im Team darauf? Und auch der österreichische Verband, also du kannst ja auch nicht komplett alleine agieren. Also auch da wird ja wahrscheinlich Absprachen sein zwischen dir, Peter und dem österreichischen Verband.
Ja, also wir haben uns natürlich nach Paris auch zusammengesetzt und haben genau analysiert, okay, was braucht es, wo wollen wir hin? Und auffällig ist natürlich, dass im Laufen der größte Rückstand ist und da ist ja der Hauptfokus. Und eben, wir haben ja gerade gesagt, der Halbmarathon war schon richtig gut und ich habe mich ja wirklich im Laufen weiterentwickelt. Aber man muss das im Step-by-Step machen und das geht nicht von einem Tag auf den anderen, das wissen wir eh. Auf jeden Fall ist es wichtig, auf sich selber zu schauen, quasi die Entwicklung nur auf sich auch zu nehmen, weil am Ende, wenn du halt schaust, dann kommt der Hugo Milner und läuft 28:40 im Triathlon drauf. Da darf man aber sich nicht verunsichern lassen, weil am Ende ist halt dann nicht so schnell im Schwimmer oder Ralf und hat da seine Schwäche und der muss genauso da arbeiten. Und bei mir ist halt der Fokus jetzt voll am Laufen und okay, die letzten 3 Wochen jetzt vielleicht nicht gerade, aber wir haben auch gesagt, man muss einen Weg finden, wie man da hinkommt, wo man ja 2:28 sein will. Und das ist natürlich das Laufen das Hauptthema, aber ich werde nie der schnellste Läufer sein im Triathlon. Und das ist einfach nicht meine Veranlagung oder das kann man einfach so einschätzen und deswegen muss man einen Weg finden im Schwimmen, im Radfahren, dass man ja, andere müde machen kann und da seine Gegner einfach frühzeitig, sagen wir, ausschaltet oder da einen Weg findet. Und ich glaube, das versucht man so gut wie möglich jetzt umzusetzen.
Ja, also in der nächsten, wenn du das nächste Mal in der Spitzengruppe bist im Weltcuprennen, wirst du mit Sicherheit so geschmeidig vorne fahren wie kein anderer. Da wird nicht mit Sicherheit die
600 Watt Führung
viermal 10 Minuten vorangebracht haben, denn ich meine, jetzt mit Händen am Lenker und an den Bremsen ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also das ist mit Sicherheit der richtige Weg. Aber du hast gesagt, ihr habt euch im Laufen verbessert. Was habt ihr anders gemacht? Habt ihr einfach nur Volumen hochgefahren? Weil das finde ich sehr, sehr auffällig, wenn man sich anschaut, was tatsächlich, du hast sie eben angesprochen, jetzt auch die Jungs, die auf der PTO-Serie jetzt vorne mit dabei sind, Jelle Gaines, Martin von Real, Hayden Wild, die laufen ja alle abartige Volumina. Also zumindest ist es das, was man hört, dass die eigentlich alle regelmäßig 120, 130, 140 Kilometer laufen. Ich weiß gar nicht, Nicky Boy, hast du das erzählt mit Jonas, der gesagt hat, dass er jetzt eher sogar wenig gelaufen ist, weil er keine 140 Kilometer mehr pro Woche läuft. Also bei den Volumina bist du ja noch nicht angekommen, aber ist das so ein Punkt, weil das ist ja wirklich das, wo man auch extrem aufpassen muss, dass die Knochenstruktur das halt einfach mitmacht, weil wenn du da das Volumen halt einfach um 20-30% hochfährst, ist klar, dass du dich verletzen wirst. Aber wie habt ihr das geschafft und wie ist also die Herangehensweise?
Ja, also ich komme natürlich von Grundniveau beim Laufen, wo man einfach viel Potenzial hat vom Volumen her. Also ich bin vielleicht 60, 70 Kilometer in den letzten ein, zwei Jahren gelaufen und wenn du halt dann einmal 80 über den Winter läufst oder über eine Saison, dann geht auch schon richtig was weiter. Und das sind eben diese Steps, die was man nicht skippen darf. Also ich kann jetzt nicht sagen, wow, ich laufe jetzt auch 140 Kilometer, weil das ein Hayden Wild macht. Das funktioniert für mich nicht und deswegen muss man sich darauf arbeiten und sagen, okay, Volumen steigern, 80, 90, 100, was auch immer für dich quasi von der Belastung ertragbar ist, aber im Sinne von der Steigerung. Und ja, das muss ich jetzt bis 2028 einfach Step by Step so steigern.
Cool, aber hast du auch Bock drauf? Also ist auch so, dass du da schon so auch heiß bist. Es gibt ja viele, die haben da auch ein bisschen Respekt vor, haben da auch ein bisschen Angst vor. Aber du wirkst ja schon immer so, also so oft sehen wir uns nicht, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, dass die Augen ein bisschen heller brennen als die zwei, drei Monate davor. Also der Weg, der wird schon gegangen und der macht dir auch richtig, richtig Bock.
Ja, also ich bin super motiviert. Ich glaube, ich kenne es mir jetzt eh gut genug, dass ich einfach das will, dass ich einfach den Sport auch so gern mache und dass ich auch das Training, aber das Tagtägliche, es ist halt auch meine Leidenschaft und ich glaube, nur so geht's. Und am Ende ist logisch, der sportliche Erfolg ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber der Weg dahin ist für mich auch entscheidend und ich genieße einfach diesen Prozess momentan und ich glaube, das gibt mir einfach viel. Und was am Ende ausschaut, an dem wirst du gemessen, aber man darf auch nicht die Zeit vergessen, ja, die du eigentlich tagtäglich verbringst und ich fühle mich einfach wohl und ja, mir freut es, sagen wir mal, erst Training. Es gibt natürlich da, wo es nicht immer cool ist, aber ich sag, rundum ja, fühle ich mich einfach gerade wohl in einer guten Phase.
Ja, das ist das Wichtigste, weil wenn du das irgendwie dann sagst, ich steige auf 120 und du hast gar keinen Bock mehr, bist nur noch müde und grumpy und hast keinen Spaß mehr im Sport, dann, also, wofür? Wenn du dann nicht gewinnst und der Beste der Welt bist, dann, also selbst, haben wir da letzte Woche darüber geredet?
Du hast es gesagt, dass du nicht mit Blumi tauschen möchtest, genau. wenn du Olympia gewinnst und am nächsten Tag für 30 Kilometer aufs Laufband gehst.
Genau,
das wäre da nicht fehlt deins. Mir die
Party. Ja, aber ähnliche Diskussionen habe ich auch mit anderen Athleten gehabt. Ich meine, heuer in Paris ist der Blumi vor mir im Bus gesessen nach Einzelrennen und hat hat einen Helm aufgehabt während der ganzen Busfahrt und hat mit dem Kopf vorne gegen die Scheibe geschlagen und war so mega frustriert. Und ich bin im Bus gesetzt und habe einfach nur gestrahlt und habe gesagt, boah, das war jetzt mein erstes Olympiarennen. Ich bin 33. geworden, ich bin weit weg von der Medaille gewesen, aber ich war einfach so mega happy und glücklich. Und dann siehst du einen Athleten, der Olympiasieger schon war und dann mit einem 10. Platz so tot unzufrieden ist, wo ich mir dann auch wieder dann denke, ja, am Ende, was ist wirklich wichtig?
Voll. Also da bin ich, bin ich auch voll dabei. Also es ist ja gefühlt auch bei denen, ein Sieg ist ja dann schon so dieses, ja, das ist jetzt normal, weiter, nächster. So, und das Wichtigste ist dann Olympiasieg nochmal und Hawaii und alles ist, dazwischen sind nur so Stationen, die nehme ich halt mit und da, wenn ich da nicht gewinne, ist ja peinlich. Das ist ja, keine Ahnung. Also weiß ich auch nicht, ob das ein geiles Leben ist. Also, wenn man es will, go for it, aber das ist natürlich irgendwie das Wichtigste, meiner Meinung nach, dass du auch irgendwie Bock auf das hast, was du irgendwie tagtäglich machst und ist jetzt hier kein Videopodcast, aber vor allen Dingen gerade ganz am Anfang, wo du von diesem Trainingslager jetzt mit Jayco Alula gesprochen hast, hast du eigentlich die ganze Zeit richtig krass gestrahlt und man hat dir, ja, man hat dir einfach angesehen, ich glaube, es kommt aber trotzdem auch im Podcast gut rüber, wie du erzählt hast, wie viel Spaß du auch dann dabei hattest. Und das ist für mich einfach das Geilste zu sehen. Also Athleten, die so gut sind, aber so viel Bock auf das haben, was sie machen. Ich finde, das ist so das Ultimative und irgendwie, wenn man draufschaut, das, was richtig, richtig geil ist. Und wenn du dann noch erzählst, dass Blumi da am 10. Platz am Bus ist, die Scheibe klopfen am Helm. Das ist einfach ein geiler Insight. Aber das passt auch, das passt halt einfach voll ins Bild. Also das verstärkt nochmal meine Aussage von letzter Woche. Genauso
ja,
soll es
sein. Es ist mega spannend zu sehen. Also ich finde auch wirklich gerade auch so für mich so aus Trainersicht, weil das ja auch ein bisschen immer diese Philosophie ist, die ich versuche zu vermitteln, dass man sich halt, also das Wichtigste ist halt der Spaß am Sport. Und wenn der Spaß am Sport nicht mehr da ist, und der muss bei den Profiathleten meiner Meinung nach fast noch mehr da sein als bei den Amateurathleten, weil das halt einfach, die müssen sich jeden Tag, du hast es gesagt, 3 bis 4 Mal am Tag motivieren. Und jede Einheit ist letztendlich wichtig auf dem Weg dahin, in der LA 28 in Topform am Start zu stehen. Was nachher dabei rauskommt, das weiß man nicht. Und dieser Spaß am Sport, Freude an der Bewegung, das transportierst du, finde ich, total. Und ich finde es super interessant, da so zuzuhören, weil das ist ja das, was du als Trainer, du gibst ja nicht nur die Einheiten. Das ist ja nicht so, dass du jetzt da sitzt und schreibst die Einheiten auf, sondern du machst dir ja auch oder analysierst die halt danach, sondern du versuchst ja auch dem Athleten ein Umfeld zu schaffen, in dem er sich halt so entfalten kann, wie du es gerade gemacht hast. Und da finde ich das halt einfach total toll, das auch so zu hören, wie du dann halt von so einer Gruppendynamik sprichst, von eigentlich ja Kleinigkeiten. Ich meine, letztendlich so ein Mechaniker, klar kostet es Geld, aber es gibt ja irgendwie auch so viele, viele begeisterte Schrauber, die im Trainingslager, also ich kenne auch, mir fallen sofort 2 ein, die halt auch Bock haben, irgendwie so die Räder zu versorgen und sowas. Das sind ja so diese ganzen vielen Kleinigkeiten. Und ich denke auch, dass da tatsächlich im Triathlonsport so viel noch besser gemacht werden könnte. Also gerade auch in der Spitze, also jetzt was die Verbände anbelangt, weil ich weiß jetzt nicht, welches Nationalteam zum Beispiel im Triathlon hat einen Mechaniker dabei. Oder habt ihr, wenn ihr im Österreich in einem Trainingslager seid, einen Mechaniker dabei? Wahrscheinlich nicht.
Na, das und sind ich wir glaube, leider noch weiter von entfernt, aber es gibt bei uns vor allem in der Kurzdistanz, eigentlich ist es nicht Nationen bezogen, sondern von der Radmarke abhängig. Also je nachdem, was für Radmarke du hast, da gibt es dann einen Support, wo wirklich ein Mechaniker vor Ort ist.
Beim Weltcuprennen dann jetzt, aber ja nicht im Training. Und ich meine, wir wissen selber, wie es ist, wenn du von der Regenausfahrt kommst, bist 5 Stunden und bist eh schon happy, dass du diese 5 Stunden im Regen durchgezogen hast, hast dann vielleicht sogar noch eine 2. Einheit, musst schwimmen oder laufen, hast davor auch schon trainiert. Das Letzte, worauf du Bock hast, ist irgendwie dich noch darum zu kümmern, dass das Rad am nächsten Tag wieder im gescheiten Zustand ist. So, und ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele begeisterte Triathleten, die richtig gut am Rad schrauben können. Wenn du denen sagst, du darfst mit der Nationalmannschaft mit ins Trainingslager, musst halt einfach nur dafür sorgen, dass die Räder am nächsten Tag wieder im Top-Schuss sind. Und das sind jetzt auch keine 20 Athleten, sondern es sind ja in der Regel irgendwie 10, 12 Athleten, wenn man jetzt wirklich so die Olympiakader nimmt. Und das sind ja einfach schon die Kleinigkeiten. Oder dass die Klamotten gewaschen werden und sowas alles. Das sind ja so viele Sachen, die ja das halt einfach besser machen. Und
ist nur der Mechaniker, waschen, der Chef kocht, so viel ist es gar nicht.
Ja, natürlich summiert sich das. Aber ich meine, wenn man Medaillen will, also man wird immer an den Medaillen gemessen, dann werden letztendlich die Kohle mit verteilt. Und dann siehst du aber, dass da im Trainingslager 5 Funktionäre mit dabei sind. Und dann fragst du dich halt auch, okay, was sollen die jetzt? Heimtrainer dürfen eh nicht mit. Also ich weiß nicht. Ich glaube, dass da einfach, ich finde es halt einfach mega spannend.
Das ist eine gute Idee. Wir starten eine Petition jetzt. Funktionäre, das muss mit so einem Job wie Mechaniker oder Koch oder sonst was. Irgendwie mit einem nützlichen Job muss ein Funktionärsposten verbunden sein. Wenn es, also weißt du, Trainer, egal was. Also eine nützliche Sache muss ein Funktionär erfüllen. Dann hätten wir die Probleme gelöst.
Cheve, was wäre jetzt so das Mitnehmen? Nick hat es schon mal gefragt, aber für dich jetzt, du hast gesagt, Ernährung
ist das Wichtigste.
Besser machen. Und,
was wäre das Wichtigste?
Was ist dein Learning für die nächsten 1-2 Jahre, was du im Trainingslager, was du gelernt hast?
Was ist der nächste, warte, ich formuliere die Frage noch besser jetzt. Was ist jetzt der nächste Step, den auch so ein richtig überambitionierter Age-Grouper sich auch noch kaufen kann.
Also wir reden jetzt vom Material, oder?
Nee, egal, auch Chefkoch.
Nein, was du willst.
Ein neues Rad kaufen ist immer das Wichtigste, dann ist man schon mal dabei.
Sieht auch am geilsten aus.
Nein, aber ich glaube, ich habe es eh schon gesagt, also wirklich, es geht auch um die kleinen Details, einfach wirklich ums Timing, um ich habe einfach viele Sachen mitbekommen, so im täglichen Training oder im täglichen Zusammenleben auch mit den Athleten, wo du vielleicht selbst gar nicht drauf schaust und dann kriegst du es mit und sagst, ah, okay, stimmt, das macht ja eigentlich Sinn oder das könnt ihr auch mal probieren oder ja, es sind einfach ein paar kleine Sachen, die hängen geblieben sind, wo ich einfach für die Zukunft schaue, dass ich bei mir selber das umsetzen kann. Und am Ende habe ich wieder gesehen, du musst dich wohlfühlen, der Spaß darf nicht zu kurz kommen und das ist echt wirklich das Wichtigste.
Niki Boy, bestes Schlusswort, oder? Würde ich sagen.
Bestens. Gut, super gut, nochmal alles zusammengefasst. Chebbe, vielen, vielen Dank, dass du wieder mal hier Gast warst. Super interessante Insights und geil, dass du es gemacht hast. Weiterhin jetzt schon mal, wir werden mit Sicherheit vorher nochmal sprechen. Alles Gute für den Weg nach LA und vor allen Dingen die Schrauben an der Laufperformance, dass die weiter in diese geile Richtung gehen wie über den Winter schon. Und dann wird das was.
Ja, ich sag danke euch zwar. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Also ich habe mich bemüht.
Ich habe jedes Wort
verstanden. Und die drei, vier Hamburger, die das nicht verstehen,
Hamburger
die müssen
versteht,
dann zweimal hören.
Dann ist alles
doch,
gut.
Doch, alles verstanden.
Also nicht, dass ich zu viel in mein Dialekt reingefallen bin.
Nein, gar nicht.
Chebbe, um das kurz zu erklären, das ist ja auch so, alles, was so 20 Kilometer unterhalb von Hamburg liegt, bezeichnet die Hamburger ja auch schon als Süden von Deutschland. Das heißt, die paar, die das nicht verstehen, das sind dann auch gar nicht so viele.
Das sind gar nicht viele.
Also
alles
den Streuverlust,
südlich der Elbe, genau so heißt's.
Den gehen wir ein, oder? Also die Leute.
Absolut.
Die können halt die Episode nicht hören. Das,
aber ich hoffe, Jeff, ich hoffe, du hast gemerkt, was Hamburg für eine Fanbase von dir ist. Also da hast du wirklich schon so viele, alleine durch die Erzählung von Fritze und mir hast du so viele Fans in Hamburg. Also das hättest du eigentlich beim Rennen merken müssen. Aber nochmal ganz kurz, jetzt Allgäu-Triathlon, Bundesliga-Rennen am Freitag, dann Staatsmeisterschaften, Sprint oder olympische Distanz am Sonntag?
Olympische.
Und schwere Strecke oder leichte Strecke?
Ist schon auch sehr anspruchsvoll. Also Tiersee ist ähnlich wie in Allgäu. Also,
ah, cool.
Ja.
Also liegt dir. Und dann danach?
Danach geht es eben weiter mit der World Triathlon Championship Series, also diese WTCS-Rennen, wo ich nach Karlsbad, das ist eigentlich das große Highlight heuer für mich, weil da die Strecke einfach sehr, sehr anspruchsvoll ist. Das ist Anfang August, dann noch in China, in Weihai und am Ende des
Anfang September.
Anfang
September.
Anfang September, genau.
Ja, sonst wärst du jetzt zu spät.
Anfang September. Ich bin mit dem Kopf schon weit, mit der Saison abgeschlossen. Ja,
ja. So, oh Mist, Sonntag ist das Highlight.
Sonntag ist Highlight.
Ich bin noch zu Hause, shit. Höhenloch.
Wollongong ist dann der grüne, der Abschluss von der Kurzdistanz und dann sehe ich. Dann wird es mir vielleicht noch auf einer Startliste für eine 70.3 oder immer Challenge rennen sehen. Das mache ich dann auch abhängig davon.
Wann ist Wollongong?
Cool. 20. Oktober.
Ah ja, okay.
Sehr gut. Mega, ja, dann sehen, wir
cool.
Dann sehen wir uns hoffentlich wieder irgendwo auf den Kanaren. Das ist ja immer so eine meiner liebsten One-of-a-Kind-Geschichten ist, als ich jetzt dieses Jahr, da haben wir uns verpasst, da wollten wir uns eigentlich im Plaitas treffen. Du bist dann, glaube ich, weitergefahren, entweder bist du schon geflogen, als deine Family noch da war. Und da bin ich nämlich, habe ich meinen allerersten Lauf gemacht, bin angekommen, habe so meinen Shakeout-Run gemacht und bin rechts runter Richtung Apart-Hotel gelaufen und dachte, was läuft denn da für eine coole Bande lang? Und dann war es einfach die ganze Familie Keindl, die da lang gegangen ist zum Essen. Die deine Eltern und die beiden, deine Schwester und dein Bruder. Und die habe ich dann vom letzten Jahr gesehen. Die Lässigkeit, die ist halt bei dir, muss man auch echt sagen, die liegt halt auch in der Familie, ne? Die ist einfach angeboren. Also da hast du halt auch dieses Prinzip, ein gutes Umfeld, das haben die Keindls schon drauf, muss man einfach so sagen.
Ja, da, wo du das gleich ansprichst, das muss ich jetzt auch noch mal erwähnen. Mein kleiner Bruder, der Jelle, der hat sich auch schon richtig gut entwickelt. Er hat jetzt bei den letzten zwei Junioren-Europacups zwei dritte Plätze gemacht. Also der sitzt mir schon krass. Richtig im Nacken und ich glaube, von dem kann man echt nur Großes erwarten.
Also
der
L.A.
Also ist doch gar nicht sicher, welche Keindl in L.A. am Start steht.
Zumindest das, was ich eben gefragt habe.
Ja, das wobei
Niveau auf der Olympischen geht immer hoch.
Nein, 17 ist er, oder? 18?
Der Jelle ist 16 Jahre, also der ist auf jeden Fall der muss auch noch seinen ganzen Weg gehen und er darf nichts überstürzen, genau, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg und es ist einfach schön zu sehen, dass der kleine Bruder einfach jetzt eigentlich das Gleiche macht oder das Gleiche vorhaben will wie ich und jetzt mittlerweile auch ein guter Trainingspartner ist.
Ja, das Geheimrezept ist, der brennt genauso lichterloh wie du. Insofern, das ist es nämlich. Der hat genau das gleiche Strahlen im Gesicht und brennt genauso. Deswegen, Cebe, cool. Also das Wichtigste, glaube ich, bleib gesund. Dann ergibt sich der Rest von alleine. War super schön, dich am Mikro zu haben. Und toi, toi, toi für dieses Jahr und dann auch für die Vorbereitung auf LA.
Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Definitiv. Hau rein. Ciao, ciao.